Herzlich willkommen, Olivier Jordan!
Leck, was für Fanfare.
So ja, nervös habe ich dich noch nie erlebt.
So.
Also muss ich dir eine riesen Fanfare geben, ja, weil, ja. Um dich ein bisschen oben abzuholen.
Das ist gut.
Schau, du bist so herzig, wenn du so nervös bist.
Gell, so hast du mich noch nie gesehen.
Nein, wirklich
mich noch nie gesehen. Ja, das ist deine Paradedisziplin und ich sitze jetzt hier auf einem heißen Stuhl. Ja,
alles ist meine Paradedisziplin, die wir zusammen machen. Ich finde es schnell. Ich will schnell ein WhatsApp vorlesen, das ich bekommen habe.
Oh, jetzt?
Ja.
Von mir?
Ja. 1:12 Uhr, Bruder, es geht mir nicht gut. Fieber, Schüttelfrost, seit 2 Stunden Halsweh. Hoffe, ich packe das morgen, aber habe das Gefühl, ich werde voll krank. Ich habe es noch kurz vor dem Einschlafen gelesen. Du Ass, ich habe die ganze Nacht von dem Scheiß geträumt. Weißt du, wie aufwendig es ist, einen Podcast zu machen?
Ich weiß. Ich weiß. Also, ich sehe es dir ja.
Ja.
Ich sehe es dir ja.
Ja, yeah, I'm having lots of trouble.
Ja, es ist natürlich klar, oder? Typisch.
Hey, Staffelschluss. Wir haben gesagt, irgendwann wir haben ja oft vom Oli geschnurrt im Podcast. Ich habe so einmal hinterher geschaut. Yeah. Und dort ist er gestanden, im Ecken, der Oli. Dann hat er ab und zu etwas reingebaggert. Für die, die ihn nicht kennen. Der Oli Jordan, was ist er alles? Club-Owner. nein, DJ ist er nicht, aber er ist Unternehmer.
Einer von den wenigen Clubsitzer, der nicht DJ ist.
Er ist Clubsitzer, er ist ein Unternehmer, er macht sonst viele Projekte. Er ist
sein Geschäftspartner.
Das ist interessant, früher hast du das nicht.
Du hörst heute ganz viele neue Sachen von mir.
Ich
komme heute charmant
über. Du kommst charmant.
Und du nicht.
Der Oli ist aber nicht nur ein wahnsinnig potenter, gut aussehender, junger Geschäftsmann, der die SHL gemacht hat in Luzern, also eigentlich ein abgeschlossener Hotelier und Gastronom, der auch Hotels besitzt hat, Restaurants besitzt hat und einen der erfolgreichsten Clubs führt. Sicher einer von den, wie soll man das sagen, einer von den mysteriösesten Clubs führt in der Schweiz, würde ich sogar sagen, wo aber auch ganz grosse, interessante Partys stattfinden, zum Beispiel Meisterfeier vom ZSC. Oder wenn ein Jan Sommer rausstürchelt, dann macht er am Morgen, steht es im Blick, dass er im Club war von Oli. Oder ein Alain Berset auf dem Street Parade.
Also ich muss dann noch sagen, es ist nicht nur mein Club. Ja. Ich mache ja das mit 3 anderen Jungs.
Ja.
Also es ist nicht nur mein Verdienst.
Aber du bist der Geschäftsführer und du bist der, der jetzt seit 10 Jahren so ein bisschen schaut, dass der Laden läuft und der Laden schmeißt. Aber du bist auch ein tiefgründiger Mensch, der in den letzten Jahren einige schwierige Momente durchmachen musste. Eigentlich in Krisen, die man sich von so einem Partyvogel wie dir eigentlich nicht vorstellen würde.
Ja, oder vielleicht genau deswegen.
Vielleicht genau deswegen. Ja, und über das wenn wir heute reden, als nicht Geschäftspartner, sondern eigentlich als Freunde, weil also ich würde dich schon als solche bezeichnen. Ich weiß nicht genau, wie du aussiehst. Eigentlich bin ich viel nervöser als du.
So hat nein, wir sind... Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Schon ein paar Jahre.
Ja,
also eben, du bist ja auch einer von diesen ominösen Gästen in diesem Club gewesen. Und so haben wir uns ja kennengelernt und schätzen gelernt, würde ich sagen. Und ja, schon. Freunde und Geschäftspartner mittlerweile.
Ich bin ja mega spät in das Clubbing eingestiegen oder allgemein ins Vieren. Bei mir war es so, bis 33, das war wirklich Karriere. Ich habe Alkohol nicht gut vertreten, ich als Teenie...
Vertreibst du es heute gut?
Es ist nicht so, dass ich als Teenie habe ich wirklich, wenn ich ein Schnaps oder so getrunken habe, 18, 19, also, habe ich sofort eine Migräne bekommen. Und das Gefühl habe ich gehasst. Ist ja kein lässiges Gefühl. Aber ich habe dementsprechend wirklich lange Finger vom Alkohol lassen. Und dann, irgendwann einmal so habe ich das Gefühl, mit 33, also ich habe im Radio alles erreicht, was ich wollte. Ich bin mega stolz auf das, was ich in meiner Karriere angebracht habe, ein paar coole TV-Projekte gemacht, was ich immer wollte als Kind. Aber jetzt eigentlich interessiert es mich, mal ein bisschen das Partyleben kennenzulernen. Und gerade zu dieser Zeit ist ja der Klaus dann so ein bisschen am Start.
Du bist wahrscheinlich schon früher in Ausgang. 2016 haben wir aufgemacht.
Ja, ich sage nicht, ich bin nie in Ausgang gegangen, aber...
so das richtige Clubbing, genau. Für Erwachsene, so wie wir es nennen.
Das Clubbing für Erwachsene. Das Kaufleute ist mir natürlich mit 18, 19, 20, das Maskott früher. Aber der Klaus gibt es jetzt seit 10 Jahren. Wann bist du so das erste Mal in Ausgang gegangen?
Uff. Das ist lang her. Ich habe schon relativ früh angefangen mit in Ausgang gehen. Ich würde sagen 15, 16. Natürlich auch klassisch zuerst ins Xtra Summer Surf, wo mit 16 noch reinkommst oder sogar noch mit gefälschten Ausweis. Viel dann auch ins T&M, mal noch, was es noch gegeben hat.
Das ist so der erste
Gay-Ausgang.
Älteste Gay-Club
Europa, glaube ich, sogar. Crazy. Cranberry und so ein bisschen so, ja. Und dann relativ gleich Hive, Zucki, wie sie alle heissen, Fridas Büx.
Und das sind so ein bisschen die wilden Partys gewesen. Also T&M, dort ist, glaube ich, recht abgegangen.
Das waren wilde Zeiten, ja, wilde Zeiten.
Wie alt bist du denn, als du das erste Mal reingekommen bist?
Das ist also auch irgend vor 18 oder so. Mhm. Vor 18, irgendwo zwischen 16 und 18. Hat bei mir das Partyleben in Zürich angefangen und hat lange angehalten. Mhm. Lang angehalten.
Und jetzt bist du so ein bisschen wie ein umgekehrter Händchen, wenn man ganz schnell vorspulen. Also es ist nicht so, dass du nicht nur gerne eine gute Party hast, aber trinkst fast keinen Alkohol mehr, hast von anderen Substanzen auch
Finger gelassen.
Wieso?
Liegt ein bisschen in der Natur von der Sache. Wenn du, also ich meine, es sind jetzt 20 Jahre. Und ich habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht. Auch so ein bisschen unverhofft in das reingerutscht. Habe pro Jahr, also nur schon im Klaus, organisieren wir 152 Partys, reguläre Partys im Jahr, wo ich relativ oft selber da gewesen bin. Dass irgendwann ist das, glaube ich, auch so ein bisschen, am Verlauf der Zeit geschuldet, dass du nicht mehr so viel gehst. Aber nichtsdestotrotz, ich bin nach wie vor mit Herzblut in diesem Partygeschehen dabei. Mhm. Aber vielleicht einfach in Raten genießen und nicht mehr ganz so exzessiv und ganz so brutal mit drin, sondern vielleicht mehr ab und zu noch mit drin und sonst eher am Rande. Und,
also die brutalsten Partys und Berlin-Exzess und Südamerika und Buben und die Exkurs, die man halt von dir so kennt, wo man dir aber nicht wirklich geben würde, wenn man dich so auf den ersten Blick
sieht. Was heisst, was man mir nicht geben
würde? Ja, du siehst mehr so, also wie ich dich kenne, du bist der gerne um 7 Uhr morgens aufsteht.
Das hat sich verändert.
Sein Zitronenwasser trinkt und dann geht er ins Gym 90 Minuten und dann nachher geht er mal ins Büro.
Das ist alles in den letzten Jahren. Hat sich das gewandelt, auch gewisse Sachen zwangsläufig. Mhm. Du bist bei gewissen Prozessen hautnah dabei gewesen. Mhm. Das Partyleben fordert auch gewisse Tribute und Abnutzungserscheinungen. Und kennst du sie ja, wir haben ein paar Freunde, entweder bleibst du dem Partybusiness treu und kommst dann nicht mehr draus raus, oder du schaffst den Absprung. Ich würde nicht sagen, dass, also ich meine, ich mache es nach wie vor und ich gehe nach wie vor in Ausgang. Ich bin jetzt ja gerade am Wochenende in Berlin gewesen, an einer genialen Party, und ich sage nicht mehr viel über Partys, dass sie genial gewesen sind. Das hörst du von mir nur noch selten.
Und aber wieder das Exzessiv. Also du bist, glaube ich, nicht eskaliert dort.
Ich bin nicht
aber
eskaliert.
Was rundherum läuft und in die Berlin-Party, das ist ja so verrucht und so kaputt eigentlich.
Absolut. Aber es hat seinen Reiz.
Das besprechen wir alles. Und vor allem auch die Kämpfe, gewisse Depressionen, die du durchgemacht hast, Schlaflosigkeit, vielleicht auch der ein oder andere gefährliche Drogenabsturz und so. Wir haben gesagt, offen und ehrlich da drin. Aber zuerst wollen wir auf dem Hirzel oben anfangen.
Auf dem Hirzel?
Ja, der kleine Öleli.
Genau.
Der sehr wohlbehütet und, glaube ich, sehr wohlhabend auch aufgewachsen ist.
Ja, wohlhabend, ja.
Ja,
also in der Schweiz wohlhabend. Wir sind in der Schweiz, glaube ich. Gut, da würde mich wahrscheinlich ein paar korrigieren, aber ich habe das Gefühl, in der Schweiz sind wir grundsätzlich, wenn du in der Welt umherangereist bist, sehr wohlhabend. Genau, nein, ich bin sehr behütet aufgewachsen, sehr schönes Umfeld. Meine Eltern sind immer noch zusammen, also mit zwei wunderbaren Eltern aufgewachsen, zwei jüngeren Brüder im Hirzel. Der Hirzel ab vom Schuss, 2000 Seelendorf, dazu mal. Aber ja, auch im Hirzel, also dort hat es schon angefangen. Das ist so, wie man sich es vorstellt: Töffli-Buben, kiffen, saufen, Jugi, es hat ein Jugi gegeben. Relativ früh, mit 12, 13, also was ist mit dem Sekalter? Ja, irgendwo dort, Sekalter, relativ früh, oder schon 6. Klasse, die erste Ziege geraucht. Das ist eigentlich meine einzige Sorge, meine armen Eltern, die diesen Podcast hören, dass ich da alles mit anhören muss.
Ja, ich muss mir auch mal schnell in die Kamera gucken.
Hallo.
Ja, und es ist schon bei mir ähnlich. Wir haben die anständigsten Eltern, meine seit 47 Jahren verheiratet. Meine Brüder, also die anständigsten, wobei mein jüngster Bruder auch gay ist. Und,
gut, das ist, kannst du gleich anständig sein,
wenn du gay bist. Nein, aber ich sage nur für meine Eltern, dass es vielleicht nicht ganz so einfach war. Wir sind ja so ein bisschen aus dieser Generation, wo das nicht einfach selbstverständlich war. Aber zu sehen, auch wie die Eltern mit dem umgehen oder auch jetzt reflektiert auf das zuschauen. Ich glaube, und darum verstehen wir uns auch relativ gut. Wir haben recht viele Schnittstellen in unserem Leben und recht viele ähnliche Sachen erlebt, vielleicht in anderen Themen. Aber doch klein Oli, wohlbehütet auf dem Hirzel, die Jungs wohlbehütet zu Wollishofen, auch mit den Brüdern aufwachsen, auch der Älteste und so ein bisschen den Ellbogen ausfahren. Was bei dir aber sicher noch speziell war, abgesehen davon, dass du dann irgendwann so aus dem Entertainment Capital Hirzel hast, weil vielleicht einmal etwas richtig erleben in der Stadt und dann so die ersten Clubs für dich entdeckt hast oder das erste Ausbrechen, ist sicher das Thema Gay sein selber. Magst du dich erinnern, wenn du zum ersten Mal vielleicht in deinem Zimmer gesessen bist oder für dich so gemerkt hast, ich bin vielleicht ein bisschen anders als die Buben bei mir in der Klasse?
Ja, ich mag mich ziemlich genau erinnern. Ja. Und es ist lustig, weil das ganze Thema ist jetzt in den letzten 1-2 Jahren wieder recht aufgekommen. Ich habe es mit 12 gemerkt und es ist dann wie, es war relativ deftig, es ist wie eine relativ krasse Welle über mich hineingeschwappt damals. Und ich habe ich habe etwa 6 Monate, als ich das herausgefunden habe. Ich habe nicht genau gewusst, wie es definieren. Ich bin dann auch zu meinen Eltern und habe gefunden, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Und habe dann lang, ich hatte 6 bis 8 Monate, habe ich schwere Depressionen gehabt.
Wirklich?
Suizidgedanken und so weiter. Weil das ist das, was man ja heute immer sagt. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich bin
das
so geboren.
Ich nicht gewusst, dass du hast schon, nein, du hast schon Suizidgedanken gehabt als Teenie.
Genau, ja, als 12-Jährige.
Als 12-Jährige?
Genau.
Noch vor Teenie? Ja, das
ja,
nicht
ja, ja. Bei der Erkenntnis.
Was?
Ja, das ist schwierig, gell? Dass du merkst, dass etwas anders ist. Und gell, 12, das ist 24 Jahre her. Da hast du noch kein Social Media gehabt, da hast du noch kein Internet gehabt, da hast du dich noch nicht können. Ich habe einfach gewusst, etwas stimmt nicht mit mir. Und das ist ja, also ich bin ja nie
aber zwischen etwas stimmt nicht und Suizidgedanken,
ja,
ist das noch ein
ist schon, ja, es ist einfach, es ist relativ heavy gewesen. Und ich habe das aber, glaube relativ gut dann überstanden, logischerweise. Ich bin auch, meine Eltern haben mich zu einem Therapeut geschickt damals, weil sie nicht gewusst haben, was mit mir los ist, oder? Sie haben gemerkt, das stimmt etwas nicht, es ist eine schwierige
Zeit. Also sie haben nicht gewusst, dass du gay bist und
ich
habe das, glaube ich, in Schwulungsclub
oder so schicken. Nein, ja, ich glaube schon, also ich habe es sicher gesagt, aber es ist ja, wie die Eltern sind, ja, das ist, mach dir keine Sorgen, das ist eine Phase, blablabla.
Lies
ein Buch. Nein, das haben sie nicht gesagt, nein. Und sie haben es, glaube ich, auch nicht wirklich gecheckt, was dort abgeht. Sie haben einfach gemerkt, hey, wir haben einen Sohn, dem geht es nicht gut, der ist traurig, der ist depressiv. Und sie sind überfordert gewesen. Dann habe ich dann zu einem Therapeut geschickt und ich hatte das mit dem relativ easy. Es war nicht easy gewesen, aber 6 Monate lang etwa, besprochen und thematisiert und gemacht. Und dann ist das in den Hintergrund geraten. Ich habe das dann wieder ein bisschen vergessen. Und bin dann weiter meinen Weg gegangen. Und das Thema ist dann erst mit 16 wieder gekommen, wo ich mich dann nochmal bei meinen Eltern effektiv geoutet habe. Also, aber die Krise mit 12, die habe ich auch relativ stark verdrängt. Und das ist mir zuerst in den letzten 2 Jahren so aufgekommen wieder, wo die ganze Thematik.
Aber du hast mit 12 schon gemerkt, es gibt Buben, die du lässig findest.
Genau. Und ja, du entdeckst ja deine Sexualität.
Ja, entdeckst deine Sexualität. Und Mädels haben dich nie interessiert, oder?
Ich hatte dann nachher, zwischen 12 und 16, habe ich dann noch meine erste Freundin gehabt und Erfahrungen mit
Mädchen. Warst du glücklich gewesen? Kennen wir die?
Die kennen wir nicht, nein.
Aber gibt es die noch in deinem Leben?
Nein,
oder?
Gar nicht.
Nicht?
Gar
okay.
Nicht. Nein, und so, und darum, es ist dann wie, ich glaube, es ist so wie die erste Krise gewesen und dann hast du das wie verarbeitet und dann ist es in den Hintergrund geraten. Und das ist aber, die Krise war ein Rechtstrauma, das ich verdrängt habe, wo jetzt, wo ich mich mit mir selber auseinandersetze, wieder gekommen ist. Recht spannend.
Und zu dem kommen wir noch, weil da hat es in den letzten Jahren wirklich grosse Krisenmomente gegeben, wo ich tatsächlich dabei war, umgekehrt genau das Gleiche. Du bist bei meinen auch relativ nahe dabei. Und ich meine, das das schweißt irgendwie auch zusammen und das verbündet uns irgendwo durch, auch noch auf einem anderen Level als nur als Geschäftspartner. Kann aber auch ein bisschen heikel sein, wo du dann aber mit 12 so die ersten Gedanken gehabt hast und dann so tatsächlich Suizidgedanken gehabt hast, bist du an einem Moment wirklich an einem Schritt gewesen, wo du gesagt hast, jetzt will ich nicht mehr leben und jetzt tue ich
also ich würde nicht das. Es ist nichts passiert, aber ja, das haben mir auch meine Mutter erzählt, ich hatte ganz, ganz düstere Gedanken und ganz schlimme Zeiten. Aber wie gesagt, ich habe das verdrängt. Ich mag mich an die Zeit eigentlich gar nicht mehr erinnern und ich bin es jetzt am Führen holen, damit man es dann eben
also, du hast nicht eine Situation gehabt, wo du irgendwo gesagt hast, jetzt gehe ich...
Also ich mag mich erinnern, dass ich irgendwie in meinem Kinderzimmer irgendwie eine Schere hatte und wirklich tatsächlich überlegt habe, mir Pulsadern mit dieser Schere aufzuschneiden und so. Und eben, das ist ja das.
Aber wieso,
ja das.
Weißt du, wenn du reflektierst, wieso?
Weil, also,
meinst du, es hat ja Geld auf der Welt und das ist eigentlich nicht etwas Schlimmes.
Das sagst du jetzt, aber wir sind nicht so aufgewachsen und ich glaube, dass jeder Gay mit einem Trauma aufwachst. Wir wachsen in einer Gesellschaft auf. Ja, wir wachsen in einer Gesellschaft auf, wo es nach wie vor stigmatisiert ist. Und man kann schon sagen, ja, es ist doch alles gut und akzeptiert und so. Ja, in der Stadt Zürich und so schon. Aber ich bin auf dem Land aufgewachsen und ich habe nachher nie Probleme gehabt damit. Aber nur schon, du hast keine Rollenbilder. Du siehst es im Fernsehen nicht. Du bist, es redet niemand davon. In der Schule, die Aufklärung, dort war es nicht, es gibt auch zwei Buben. Und wenn du das merkst, und das über dich hineinschwappt, dann hast du das Gefühl, mir stimmt etwas nicht, ich bin nicht normal, hey, nein, ich bin falsch, ich bin krank, ich bin nicht... Das ist heavy. Und wie gesagt, und das ist ja das, wo alle... Also jetzt gerade die ganze Thematik wieder in den USA und so. Ja. Das suchst du dir nicht aus, du wirst so geboren. Mhm. Und glaub mir, wenn du dir aussuchen würdest, würde das keiner wählen. Wieso würde ich das wählen? Es ist ein übler Weg. Und jetzt natürlich, ich kann jetzt nicht sagen, wie es ist mit einem 12-Jährigen heute in der Stadt Zürich, der gay ist. Der wächst sicherlich anders auf. Mhm. Aber in dieser Zeit, vor 24 Jahren, da hat keiner über Schwule geredet. Und es hat in meinem Dorf keinen Schwulen gegeben. Und wenn, und das war dann später, als ich dann in Kontakt gekommen bin, im Gimmi, mit dem ersten Schwulen, dann habe ich gedacht, ui, nein, der war dann richtig sehr feminin, lange Haare und auch so ein bisschen verstossen. Und ich habe gedacht, ui, nein, und ich werde in die gleiche Schublade gesteckt wie der. Ich will ja nicht so sein wie der. Nein, ui, nein, weit weg von dem. Und ich hatte auch Aversionen gehabt. So, oder?
Also bist du so wie selbsthostend?
Ja, und so wachst du auf. Ja. Und das ist ganz schlimm. Und darum ist es so wichtig, die Aufklärung, die Prides, die in der Schule, dass es auch Bücher und Filme gibt, wo auch zwei Männer oder zwei Mädchen sich küssen. Mhm. Weil das ist, und darum sage ich, das ist in unserer Gesellschaft nach wie vor nicht so. Und ja, eben, wir kennen alle, wir sind sehr tolerant und in aufgeklärten Breitengraden ist das kein Problem mehr. Mhm. Aber es geht darum, wie die Leute aufwachsen, weil das ist ein Kampf mit dir selber.
Wie war es mit 16, wo du tatsächlich zu deinen Eltern gekommen bist?
Ja, und dann nachher habe ich es dann irgendwann gemerkt, okay, das ist so, meine ersten Erfahrungen mit Buben gehabt. Und das war dann völlig easy gewesen. Darum habe ich nachher auch nie mehr über die Zeit mit 12 nachgedacht, weil ich das Gefühl hatte, es ist ja alles gut und ich akzeptiere es. Und nachher...
Aber haben deine Eltern das auch akzeptiert?
Nein, und also ich habe mich dann zuerst bei Freunden geoutet, im Hirzel. Das war alles super gewesen. Ich habe nie Probleme mein ganzes Leben gehabt damit. Ja. Aber meine Eltern, ich weiss noch, ich habe... mein erstes Techtelmechtel war aus irgendwo Vorarlberg. Und dann hatte ich noch kein Handy gehabt. Dann hast du über das Festnetz angerufen, hin und her. Und irgendwann ist meine Mutter gekommen und hat gesagt: Du, jetzt ist da schon die dritte Telefonrechnung, so hure teuer. Ich habe mal geschaut, wo du an mich anläutest. Wieso läutest du auf Österreich an? Und dann bin ich in der Küche gestanden. Das war am Mittag, als ich heimgekommen bin von der Schule. Und dann hat sie gefragt: Ja, ist es ein Mädchen? Hast du eine Freundin? Und dann habe ich gesagt, ja, nein, es ist kein Mädchen, es ist ein Bub. Und dann ist die aus allen Wolken gefallen.
Wow.
Und ich habe dreimal Farbe gewechselt vom Gesicht. Ja. Sie hat schlecht reagiert in dem Moment. Und ich habe dann gemerkt, wir haben irgendwie keinen Zugang zueinander. Und ich hatte das recht getroffen. Und ich bin dann aus der Küche gelaufen und ins Zimmer und habe mich dort eingeschlossen. Und sie hat dann noch mit mir reden und ich habe dann gemerkt, nein, ich kann es nicht. Und ja, es ist für meine Eltern auch nicht ganz einfach gewesen. Ich habe ihr auch gesagt, sie soll es meinem Vater nicht sagen. Ich habe in dieser Zeit mit meinem Vater nicht super Verhältnis gehabt. In meinen Teenie-Jahren. Und es ist, glaube ich, für sie nicht einfach gewesen, weil sie ist wirklich aus heiterem Himmel gekommen.
Ja, ich habe deine Eltern auch so, ich kenne ja deine Eltern, sind mega, mega cool. Und das Geilste ist, deine Eltern gesehen an der Street Parade Fest.
Ja, ich habe im Haribo Outfit dieses Jahr. Das ist genial.
Sensationell. Am Party machen, ich glaube, die sind mächtig stolz. Auch wenn es nicht im Weg ist, also dein Vater ist im Finanzsektor sehr erfolgreich. Mein Vater ist ähnlich in der Wirtschaft tätig gewesen. Und wir zwei irgendwie Vögel, die nichts
Pause gelernt haben,
Pause gelernt haben beim Radio, der andere macht da irgendwelche komischen Partys. Dass aber wirklich auch ein extremes Business dahinter steckt und ein unternehmerisches Verständnis. Auch das, das werden wir heute sicher noch miteinander besprechen. Das ist für die interessierten Leute, die wirklich nur man muss ja nur anstehen, ein bisschen Party und Alkohol und saufen und geil und weiss ich was. Aber nein, es ist eine Riesenmaschinerie, die dahinter ist. Aber es fordert auch einen gewissen Tribut.
Absolut,
und das, ja, das habe ich natürlich auch 5 Jahre morgen schon moderieren. Um 2:30 Uhr in der Nacht aufstehen. Ja, du musst am liebsten etwas sagen im Radio. Ja, bist du musst noch einen unlustigen Spruch machen. Nein, es ist viel Arbeit dahinter.
Es ist und das sehr viel Arbeit dahinter, ja.
Wieso hast du kein gutes Verhältnis mit deinem Vater? Also das war ja vor deinem Coming-out. Das heisst,
das ist vor meinem Coming-out. Ich bin einfach auch generell, oder? Ich hatte die Krise mit 12 gehabt und ich habe erst eben jetzt realisiert, was das mit mir gemacht hat. Das habe ich verdrängt. Aber aus dem heraus sind ganz viele Muster entstanden. Oder? Mhm. Und ich bin dann sehr, sehr rebellisch. Ich habe nie gemacht, was meine Eltern haben wollen. Ja. Ich hatte mich am 11 Uhr zuhause sein, relativ mit jungen Jahren, eben Jugendzeiten. Ich bin dann heim und bin dann, wo sie geschlafen haben, wieder aus dem Haus raus. Habe aber den Schlüssel vergessen, das kennst du ja bei mir. Ich habe den Schlüssel vergessen und bin am Morgen um 4 Uhr wieder heimgekommen und habe dann dummerweise müssen läuten oder so.
Wilma! Sie haben es aufgemacht.
Ja, sie haben es aufgemacht. Und das hat natürlich, ja, und so, keine Ahnung, was hat es in jenen so kleine Geschichten gegeben. Und ich habe Zigaretten gefunden mit irgendwie 13 schon im Sack und so. Und habe immer so ein bisschen ausbrechen, habe immer nicht das gemacht, was sie haben wollen.
Aber sind sie streng gewesen?
Also sie sind sehr streng gewesen. Sie sind glaube ich auch selber sehr streng aufgewachsen oder sehr. Meine Eltern sind haben sich im Ausland kennengelernt, sind Expat-Families, also sind in der ganzen Welt gross geworden, weil meine Grosseltern durch ihre Job nicht in der Schweiz gewesen sind. Sind somit auf sehr vielen internationalen Schulen gewesen, immer müssen wechseln. Sind dann, als ich kurz bevor ich auf die Welt kam, auf Zürich gezogen, weil mein Vater dann einen Job gehabt hat. Und somit, sie einfach ich glaube, sehr streng gewesen und mein Vater hat auch viel gearbeitet. Und irgendwie, ich bin dem Hirzel aufgewachsen, wo sehr viel, es ist Dorfjugend, dort haben die Leute schon seit 3 Generationen oder 5 Generationen wohnen dort. Wir sind dort halt schon nicht anders, aber schon.
Ja, sind die Neuzuzognungen?
Ja, Neuzuzognungen und.
Und wieso
nicht die Bu-
wieso haben die den Hirzel ausgesucht?
Das ist ein schöner Fleck, das ist ein mega schöner Fleck. Und du wachst eigentlich sehr behütet auf. Und,
mein Vater, ich habe mir gerade eine Geschichte in den Sinn gekommen, wo du das gesagt hast, mit dem Amphiri wieder rausschleichen. Ich habe natürlich so Zeug angeboten, aber bei mir. Ich habe früher Handball gespielt und für mich war das Match am Sonntag, das Turnier am Sonntag, das Größte, was geht. Und ich war auch Mitte, also wichtig, ich bin der, der Goal geschossen hat. Oder? Und mein Vater hat einmal gesagt, du kannst schon in Ausgang, aber wenn du nicht am Punkt Mitternacht daheim bist,
komm ich dich suchen?
Nein, dann spielst du nicht am nächsten Tag.
Oh, wirklich?
Punkt Mitternacht hast du daheim.
Und hat er das können bestimmen? Ist er Trainer auch noch gewesen?
Nein, aber er ist mein Vater.
Ja, du gehst einfach nicht
am Match. Ich war 9 da. Nein, aber auch so Teenie. Ja, also die Eltern sagen dann, wenn du heimgehst. Ja, ich bin noch nicht 18.
Und ich glaube, mit dem haben wir beide Mühe, wenn uns jemand sagt, was wir zu tun haben.
Also wir haben keine Mühe beim
wir machen es einfach nicht. Darum sind wir dort relativ ähnlich. Mit dem, das haben wir beide nicht so gerne.
Aber natürlich der Rebell, oder jetzt muss ich Grenzen ausloten.
Genau.
Ich kann herausfinden, was kann. Aber das macht man als Teenie.
Genau, ja, das gehört natürlich ein Stück weit zum Teenie-Alter dazu. Ich glaube, was die grosse Mühe war, ist, dass meine Eltern, ich glaube besonders mein Vater, das Gefühl hatten, ich mache alles, einfach um sie ärgern. Yeah. Einfach alles das, was wir wollen, machst du nicht. Mm-hmm. Und umgekehrt. Aber ich glaube, für mich war es gar nie ein Thema gewesen, nicht das zu machen, was meine Eltern wollen, sondern es ist einfach ganz generell, sie,
das machen, was du
das mache, was ich will. Und das,
wo dir
das,
gut
genau,
tut, deine Bedürfnisse.
Genau. Und auch wenn du in der Retrospektive manchmal merkst, okay, das war nicht ganz so schlau, gewesen, was ich dort gemacht habe. Und vielleicht hätte ich auf meine Eltern sollen hören. Aber das muss ja.
Aber das macht die, also das genau, jeder. Das, ja. Und vor allem die Eltern, die nachher älter werden genau. Und sagen, jetzt sage ich genau da. Oder wir auch. Ich meine, wir sagen ja zum Teil auch schon Sachen.
Genau, genau.
Die alte, aber eben, ich muss sagen, geben.
Was ist, und das ist ja bei dir auch so, ist, dass ich heute ein sensationelles Verhältnis habe zu meinen Eltern. Und das ist mega schön. Und das merkst du auch mit dem Alter, dass das schön ist. Und dass, wenn deine Eltern auch noch zusammen sind und zusammen, meine Eltern sind jetzt pensioniert, leben in Singapur, leben ein super, super Leben. Und ich bin mega froh für sie. Aber natürlich als Teenie hast du gefunden, meine Eltern sind nicht cool und meine Eltern sind nicht lässig und ich will nicht werden wie meine Eltern.
Ich habe meinen Vater immer cool gefunden. Meine Mutter ist. Ich habe mit meiner Mutter jetzt ganz
anders. Gut, dein Vater ist auch cool.
SpongeBob-Unterhose. Morgen miteinander!
Dein Vater ist tatsächlich ein cooler.
Er ist ein cooler, aber du siehst
ein bisschen. Ja,
ich hatte keine Chance.
Ja, also der Öffel geht nicht weit vom Stamm.
Ja, nein, ich müsste auch ein bisschen aufpassen.
Genau.
Ein
Gruß an Danny jetzt.
Ein Gruß an Danny, ein unglaublich cooler Dude. Aber huren anstrengend manchmal. So ein bisschen wie mich halt auch. Ja. Aber mit meiner Mutter bin ich jetzt in den letzten paar Jahren, ich sehe jetzt ein bisschen klarer, was meine Mutter wirklich für die Familie gemacht hat. Und allgemein auch, was für einen speziellen Mensch
aber
das ist.
Aber ich glaube, das ist auch...
Starker Mensch, das
ich glaube, das ist, wenn man älter wird... Und ein bisschen Empathie und ein bisschen Verständnis hat, merkt man auch, hey, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, auch nachher aus meinen Krisen, meine Eltern haben sicher nicht alles richtig gemacht mit mir, ich bin der älteste Sohn, es gibt kein Handbuch, wie man älter wird, aber sie haben es immer gut gemeint und ich bin heute mit allem cool und mit allem fein, was meine Eltern gemacht haben, ich habe keinen Groll und nichts. Und das ist auch erst in den letzten Jahren gekommen. Und ich glaube, das Verständnis braucht es. Weil sie haben wirklich alles für uns gemacht und das ist schön.
Um die andere Geschichte noch schnell fertig zu machen, ich bin dann nicht Handball spielen. Der Vater ist ich bin wirklich am 1 ab Mitternacht, ich schwöre, am 1 ab Mitternacht bin ich mit dem Töffli im Garten. Weißt du, ich mich beim Balken. Ich
hast du mit dem Töffli? Weil sie am Freitag darfst du nicht.
Es war nicht Freitag, es war Samstag Nacht. Aber ich bin mit dem Töffli angekommen und ich habe dann den Töffli abgestellt und wollte extra, ich glaube, extra
hinein
die Balkontür offen lassen. Vater steht in der Spongebob.
So nicht.
Statt. Also, nein, das meinst du jetzt nicht ernst. Und ich habe damals lustig, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Lernschwierigkeiten oder ADHS, was man damals nicht diagnostiziert hat. Aber ich hatte dann so einen Coach oder einen Psychologe gehabt, der mich so ein bisschen bei Lebenssituationen jetzt unterstützen sollte, beim Lernen unterstützen sollte. Und für mich ist dort eine Welt zusammengebrochen. Also, der Vater ist tatsächlich, und das ist nochmal wirklich ein cooles Sieg, wir haben bei ihm viele Sachen dürfen machen. Aber wenn er gesagt hat, oder, du bist um Mitternacht die Ernte, dann hat er das durchgesetzt. Eins ab Mitternacht, du spielst nicht am nächsten Tag. Dann bin ich tatsächlich und ich bin durchgetrillt. Aber dann bin ich zu dem Psychiater gekommen, oder Psychologen oder was auch immer. Weißt du, was hat der mir geraten? Der hat gesagt, ja, dann hättest du halt sollen. Hättest du sollen dein Liebling verreissen. Erstens mal hättest du nicht um eins ab Mitternacht
hättest sollen. Hättest du sollen irgendeine Geschichte auf den Tisch.
Hättest du überfallen worden.
Das ist ein super Psychologe.
Ich habe das meinen Eltern nachher erzählt und eines sagt, das ist geil, für was wir da Geld
zahlen.
Wie war das Verhältnis mit deinen Brüdern gewesen? Die sind, glaube ich, ein bisschen einfacher gewesen als du, oder?
Die sind sehr viel einfacher gewesen. Also der Mittlere ist, wir haben auch heute ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Ist auch nicht immer so gewesen. Er ist ganz anders als ich. Er ist mehr zuhause. Er hat Zeiten gehabt, er hat sehr viel gamed und nicht in den Ausgang und dies und das. Und
nicht so extrovertiert wie du.
Genau. Hat aber auch vor, was ist es jetzt, 11 oder 12 Jahren seine zukünftige Frau kennengelernt, hat ein Kind, hat mich zum Götti gemacht von seinem Kind vor 5 Jahren jetzt. Sehr ein schöner Move gewesen, weil wir haben nicht sehr viel Kontakt gehabt, zueinander. Ich habe ihm sogar einmal Hausverbot gegeben im Club.
Stimmt.
Weil er sich nicht hat können benehmen.
Was?
Ja. Aber ja, das müssen wir jetzt auch nicht weiter darauf
eingehen. Was? Ja, das sehe ich jetzt überhaupt
ja,
nicht.
Ja, mal. Hat in gewissen Phasen von seinem Leben, wenn er zu viel getrunken hat, ist er anstrengend gewesen.
Okay.
Also, es sind ja ganz viele, wenn sie zu viel trinken.
Aber ja, nicht, aber wenn du das
nein, und heute ein super Verhältnis. Mhm. Ich bin der Götti von seinem Sohn. Wir haben einen mega schönen, mega herzigen Bub. Und zum Niki, am Kleinsten, hatte ich immer ein super Verhältnis gehabt. Mhm. Der war super einfach gewesen. Der hat auch nie angeguckt. Ich sage mir aber auch immer wieder, ich habe alles gemacht zu Hause. Also ich meine, du hast, wenn du gesagt hast, ich gehe raus, die Eltern haben nicht mal gefragt, bis wann, woher. Ja. Es ist doch scheiße, ja, aber komm, ja, einfach, ja, genau. Hauptsache kommst du irgendwann heim. Und so ist es halt. Und bei mir war es 11, oder?
Das erste Handy.
Genau,
weißt du, was habe ich für ein Kind mit meinen Eltern? Und ich habe alles selber organisiert. Damals Videogame gemacht. Ich weiß, ich war 16 und ich war ja schon damals ein kleiner Dealer gewesen, oder? Ein kleiner Mischler. Weil ich mit Panasonic habe ich irgendwie
schon einen Deal ausgehandelt.
Ja, dass irgendwie sechs von diesen alten Bananen-Handys oder weiss ich, was die Reise
sind. Hast du denen das Blaue vom Himmel ab erzählt, was du alles
für ein Video hast? Ich habe denen Fame gegeben auf Tele Zürich. So
ich kenne die Verkaufsgespräche von dir.
Das ist relativ gut gelaufen. Ja. Das ist nie über den Sender, aber ja, mit Handys
haben wir
Nein, das stimmt nicht. Also am Schluss, ich weiß so genau, wo das Gespräch stattgefunden hat. Mein Vater mit 16 gesagt, und was ist das gewesen? Das ist 1998. Also der hat vielleicht irgendeinen crazy Banker auf der Bahnhof.
Genau,
der
hat die hure Bananentelefon gehabt.
Mein Vater ist noch mit so einem Notiz-Koffer umeinander gelaufen. Und da bist du schräg angeschaut worden, wenn du irgendwie vor dich hingeredet hast auf der Strasse. Und meine Eltern haben gesagt, kommt ja nicht in Frage.
Dass du kommst nicht zu eins über.
Dass ein 16-Jähriger das Gefühl hat, er müsse das Handy. Und das Größte war, kannst du dich an die Pager erinnern? Von der Post, ja, hast du die Pager gehabt, wo man können. Ja, siehst du, da sind wir wieder alt.
Ja, gut, du bist ein bisschen älter als ich.
Ich bin noch ein bisschen älter als du. Aber auf jeden Fall eben, der Fight war, ich habe das Handy wie organisiert. Ich habe das eigene oben bei der Swisscom.
Und jetzt wollen sie das nicht mal.
Und
sie wollen es nicht zulassen.
Und am 2. und am 3. haben sie das Handy schon angerührt und am 4. haben sie gesagt,
aber
du
das ist Handy. Aber das ist normal.
Das ist normal.
Und das ist los vom Ältesten.
Aber es ist schon nicht ganz einfach.
Nein.
Das treibt mir dann schon.
Das treibt mir mit. Darum sind wir so starke Charaktere.
Aber zu bei den Brüdern, haben die. Ich frage mich eben immer so ein bisschen, ob die jüngeren Brüder das. Ob die das dann auch so respektieren oder so honorieren,
ich glaube, also meine Brüder haben die Konflikte, die ich mit meinen Eltern hatte, die sind zum Teil auch heavy Konflikte gewesen, die haben das sicher mitbekommen. Wir haben nie gross darüber geredet. Aber zum Beispiel mein kleinster Bruder, der hat ein bisschen Mühe mit Konflikt. Der kann nicht so gut Konflikt lösen oder hat nicht gerne Konflikt. Und ja, wir haben das letzte Mal thematisiert, ob jetzt das davon kommt, dass wir sonst oder ich relativ viel Konflikte gehabt haben zuhause und relativ oft.
Bist du nicht einmal Geld pumpen beim Nick?
Doch, das ist auch für ihn Ausgang, ja.
Was sind normalerweise ist es umgekehrt.
Ich bin dann so zu ihm: Hey Niki, hast du mir recht ein 50er-Nötchen? Ich gebe es dir dann wieder retour. Ich habe es ihm, glaube ich, nie retten. Mal, ich habe es ihm dann schon retour gegeben. Aber er hat dann das alles in gratis eintritt und die Drinks später im Klaus
zurückbekommen. Das ja nicht mehr. Was ist ein Julius Bärbanker oder weiss ich was. An dieser Stelle, Shoutout, Alex und Niki sind wirklich auch coole Dudes. Das sage ich auch an dieser Stelle. Wirklich coole Partnerin und kommen dazu. Wir machen ja das Gondelgärtli miteinander, das Reste, seit 6 Jahren, crazy. Und kommen dazu uns essen mit der Family. Der Alex und seine Frau haben den Geburtstag feiern bei uns oben. Der Niki kommt mit seiner Partnerin, mit dem Marion, die so herzig ist. Nicht immer die einfachste, ich weiß es.
Ich äußere mich da. Ganz cool. Sie haben beide mega coole Freundinnen.
Ja, wir haben schon Weihnachten zusammengekommen. Und etwas hat mir mega Eindruck gemacht, die beiden. Marion hat mir, glaube ich, Spaghetti mit Ketchup und Käse als Gondelgärtli-Opening gebracht.
Und mir einen Blumenstrauß.
Und dir einen Blumenstrauß und gesagt, hey, wir wissen, die haben nicht so einfache Zeiten gehabt und mega cool, wie ihr es macht und so. Und auch, ich habe zum ersten Mal so ein bisschen richtige Weihnachten gefeiert bei euch hier oben in den Bergen und es ist mega speziell gewesen. Und einfach mal auch danke für das, dass ich das so darf
hier
erleben. Man merkt, unsere Families und so.
Ja, ich bin lang auch, das ist auch durchs Gaze, gell? Du hast eine andere Perspektive auf Familie. Jetzt gerade noch, als ich Teenager war, für mich ist klar, ich werde nie Familie haben, ich werde nie Kind haben. Mir gibt Familie nicht viel. Ich bin nicht so ein Familienmensch gewesen. Aber wie gesagt, das kommt halt auch mit dem Alter. In den letzten Jahren schätze ich es extrem, wenn man Zeit mit den Eltern verbringen, mit den Geschwistern. Das ist halt meistens an Weihnachten oder an irgendwelchen Geburtstagen, wo alle zusammen sind. Und für das bin ich dankbar und es ist mega schön. Ja. Aber ich denke, bei uns ist es weniger intensiv als bei dir. Du telefonierst etwa dreimal am Tag mit deiner Mutter und deinem Vater und siebenmal FaceTime.
Sicher mehr als du mit deinen Eltern. Aber deine Eltern sind auch jetzt sind in einer anderen Zeitzone und geniessen jetzt ihr Pensionsleben miteinander und reisen viel. Mein Vater ist ja immer noch der Hans-Dampf in allen Gassen und macht 97 Projekte gleichzeitig. Meine Mutter ist auch sehr engagiert. Aber ja, bei uns ist der Familienzusammenhalt schon sehr gross, ist sehr intensiv. Mal läuft es super und dann mal
ist es wieder anstrengend.
Im Moment ist es wirklich sehr angenehm und ich schätze es wirklich. Aber ich glaube, das Schöne ist, und eben gerade in diesen Krisen, wo wir, wie gesagt, auch noch darauf zu sprechen kommen werden, die wir hatten, wo wirklich harte Krisen waren, zum Teil auch mit Klinikaufenthalt und so, ist es schon schön zu wissen, dass man wohlbehütet aufgewachsen ist und weißt, viele Menschen,
Homebase.
Auch viele Menschen in unserem Freundeskreis oder gerade in dem Surrounding da, die haben dann das nicht und ihre besten Freunde sind dann auch ihre Familie und ihre Familie ist dann in dieser Clubbing-Szene zuhause, wo halt der Alkohol umeinander ist, wo Substanzen umeinander sind. Wenn man die reinpfeift, dann vergisst man eben all den Schmerz und all die Sorgen um sich herum und dann irgendwann einmal ist man vielleicht ein verlorener Ballon im Himmel und in der Atmosphäre irgendwie dann einfach nur noch ein Pünktchen und in Anführungszeichen nichts mehr wert. Und ich habe das Gefühl, gerade mit so einer Familie und mit Geschwistern, die einen lieben, hat man immer das Wertigkeitsgefühl. Und man hat immer das Gefühl, egal was passiert, irgendwo hat man noch
einen Halt. Haben wir noch einen Anker, sozusagen.
Wie ist denn die SHL gekommen? Ich meine, das hätte ich dir jetzt überhaupt nicht gegeben. So, das,
ich kann immer schon.
Diese Händchen anziehen. Und dann, wie sagen wir da dem Topf, wo man muss da das heisse Essen wegnimmt? Das
Grüdi-Tee. Glocke. Grüdi-Tee.
Was habe ich alles gelernt? Mise en place.
Ja.
Das ist einfach Glocke. Hast du einen schöneren Namen für das?
Nein.
Ja, aber Grüdi-Tee ist es sicher.
Grüdi-Tee sind
die
jetzt mache ich mich noch zum Afta, dass ich es nicht weiss. Ja, nein, irgendwelche Vorspeisli und so.
Ja, die Gemüse-Dings.
Ja,
so Flüte habe ich gelernt von dir.
Flüte! Nein, ich kann schon, und das ist auch, also ich kann schon sehr, sehr früh zu Hause gekocht. Mhm. Ich habe viel für meine Brüder gekocht. Meine Eltern sind viel unterwegs. Ja. Meine Mami hat dann auch irgendwann, nein, sie hat zwar erst später angefangen zu arbeiten, wo wir schon können selber auf uns schauen, aber ich habe viel zu Mittag gekocht, ich habe gerne zu Nacht gekocht. Und meine Großmutter hat schon die Hotelfachschule gemacht in Lausanne. Und ich habe immer gesagt, ich will ein Restaurant haben, irgendwann, wenn ich alt bin.
Interessant.
Und
ist nicht so der easy way out gewesen, so eine Schule, die so ein bisschen viel kostet. Das heisst, man muss irgendwie durchkommen.
Lange und teure Ausbildung, wie es mein Vater würde nennen. Ja. Lange und teure
oder
Ausbildung.
Ich sage jetzt den Namen nicht, aber unsere Geschäftsführerin, die Klee vom Gondelgärtli, die ja auch, glaube ich, seit 18 Jahren in der SHL ist. Und dann wieder mal eine Auszeit und dann mal ein Semester.
Es ist eine
renommierte Schule.
Es ist eine gute Schule. Lebensschule. Was gut ist an den Hotelfachschulen, du kannst nachher, es ist sehr breit und du kannst nachher in sehr, sehr viele Unternehmen arbeiten. Das heisst nicht, du musst ein Restaurant haben, du musst in ein Hotel gehen, sondern du kannst auch zu grossen Unternehmen gehen, wie Nestlé, oder du kannst in ein Spital, du kannst so vielen Orten. Und sie nehmen dich hure gern mit Handkuss, wie sie wissen, die Leute können
also
arbeiten.
Deine Freunde von deinem Jahrgang.
Also du würdest so etwas anderes sagen, gell?
Nein, also ja, das ist jetzt auf dich bezogen. Aber sei es ein Dirk oder ein Lucky oder Laura oder...
Ja, und Connections, die du nachher hast, die ich heute sehe, mit wem ich alles in die Schule bin und was die heute alles
geile
machen.
Das Jobs.
Sind super geile Jobs, ja.
DMs ist etwas anderes.
MGs.
GMs.
General Managers.
Von grossen Hotelketten und so. Ist wirklich,
Das ist eine coole Ausbildung.
Viele coole Leute, muss man sagen. Wirklich
viele coole Leute. Und sie ist natürlich, aber schon dort, ich muss so sagen, ich habe nachher noch ein Gymi gemacht. Ich habe das Gymi dann abgebrochen. Also nicht so klassisch. Ich habe vor der Matur im letzten Jahr das Gymi abgebrochen und habe meinen Eltern nichts gesagt. Mhm. Ich habe mich einfach ausgeschrieben, weil ich keinen Bock hatte. Ich habe schon eigentlich immer meinen Eltern gesagt, ich will nicht ins Gymi. Ich will nicht ins Gymi. Und sie haben gesagt, du machst jetzt die Prüfung und du gehst an das Gymi. Und ich habe mich immer schon dort gesträubt, der Rebell wieder. Und habe immer rumgemault. Ich habe dort auch gekifft in dieser Zeit. Und die Schule hat mich nicht wirklich interessiert. Bin aber eigentlich nicht so schlecht gewesen und habe irgendwann aus irgendeiner Laune herausgefunden, nein, das mache ich jetzt nicht. Und habe mich ausgeschrieben und habe meinen Eltern nichts gesagt. Habe aber so, als würde ich jeden Morgen in die Schule gehen, bis zum Haus. Und irgendwann ist der Zettel von meiner Unsubscription ist die heimgelandet.
Von deinem Schulaustritt.
Und dann, weil ich bin dort 18 geworden im Januar. Und dann habe ich mich im März ausgetragen und irgendwie im April oder so ist der, also einen Monat später ist der Brief gekommen. Ja. Meine Eltern auch aus allen Wolken gefallen. Und krass. Dann haben sie dann gefunden, weißt du was? Okay, du bist 18, das ist deine Entscheidung. Und jetzt schaust du, wo du bleibst. Dann habe ich mir dann eine Lehrstelle gesucht, relativ schnell eine gefunden, logischerweise mit Gimi. Habe dann das KV gemacht mit BMS. Habe das auch super abgeschlossen, als Beste vom Kanton Zürich, die BMS abgeschlossen. Und habe dann direkt nachher ins Militär. Und im Militär bin ich so ein bisschen so, was mache ich? Keine Ahnung, was ich nachher mit meinem Leben will. Aufs Büro will ich nicht. Ich bin nicht der Bürogummi, überhaupt nicht. Auch die KV-Lehre hat mich so angeschissen. Ich habe es so anstrengend gefunden, am Morgen um 8 Uhr ins Büro zu gehen und irgendwelche Scheissdreck in den Computer reindöckeln. Und dann im Militär haben sie mich zwingen, zum Weitermachen. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich muss weitermachen, dann entscheide ich, was ich mache. Und bin Furier geworden. Das ist so ein bisschen der, wo für die ganze Küche, Logistik, Finanzen zuständig ist von einer Kompanie. Ja, und dann habe ich das weitergemacht und habe den Furier abverdient und habe dort in dieser Zeit entschieden, hey, Hotelfachschule wird's. Dann habe ich mich an die SHL eingeschrieben und bin dann an die SHL. Und es hat dann auch ein bisschen zu mir gepasst. Ich war dort schon voll im Partykuchen drin. Ich habe gerne gesoffen, ich habe gerne gegessen, ich habe gerne gekocht. Und an die SHL hast alles kombiniert?
Wird
hast alles, ja, wird viel. Also ich meine, du hast im zweiten Semester degustierst 700 Wein. Ich habe dort was? Auch eine von meinen allerbesten Kolleginnen kennengelernt, Laura. Ja. Während einer Weindeku am Morgen um 9 Uhr, wo man so, geil, Prost, ja und so. Hast den ganzen Tag leicht einen sitzen. Am Mittag hast du einen Viergänger an der Schule, kannst Wein bestellen. Und das, der Teil von der SL hat mir natürlich wahnsinnig gefallen. Der Teil, der mir nicht gefallen hat, ist, ja, du musst im Anzug auftauchen, dazu mal noch mit Krawatten und so. Sie haben mir auch schon am ersten Tag gesagt, da die Ohren, die Löcher in den Ohren, das geht gar nicht. Habe ich mir so Hautfarbe.
Hast du dort schon Plugs drin gehabt?
Habe ich dort drin gehabt, habe ich dort meine Hautfarbe gedreht, ich hatte dort einen Nasenring noch gehabt, habe ich den rausnehmen und so. Dort, das hat auch ein bisschen nicht mir entsprochen.
Aber ein ein Professor ist, sind deine Earplugs
Bleiben, ja.
Am Becklar. So ein kleines Vorbild für dich. Oder du bist recht fasziniert von dieser Persönlichkeit.
Ich finde einfach, also er hat auch die gleiche Schule gemacht. Ja. Und
du bist dann als Dozent. Dann
ist auch, genau, er war im vierten Semester Dozent für Finanzen. Er ist meistens ein spezieller Vogel. Ja. Und, aber ich meine, der hat, ist einer von der
erfolgreichsten.
Und ich bin... Die Laura ist meine beste Kollegin und ich bin neben ihr gehockt. Wir sind immer ein bisschen die Leuteste gewesen. Wir haben so ein bisschen Privatunterricht gehabt. Wir haben uns dann irgendwann gecheckt, hey, wenn wir vorne sitzen und aufpassen, dann müssen wir weniger lernen hindurch. Das ist das checkst du, das habe ich im Gymi nicht gecheckt. Zuhinterst gehockt, nicht aufpasst und dann musst du den ganzen Scheiss direkt die Heim nachholen, oder? Weil du nicht aufpasst hast. Deshalb haben wir es dann anders gemacht, vorderst gehockt. Es sind dann immer so ein bisschen die, hey, ich habe noch Fragen und ich weiss es und so und nicht geschaut, was hinten ist. Und sind eh schon auffällig gewesen. Und sie war damals mal die Freundin von Zaki, langjähriger Geschäftsführer von Fischers Fritz. Kennt man auch noch ein bisschen. Und darum hat er sie eh schon gut gekannt und so. Und sie hat sich dann getrennt, genau, der Zaki und Laura. Und er hat dann am Zaki gesagt, du, deine Ex, die hat da einen neuen Freund. Der so, wer, wie? Der mit den grossen Ohrlöchern? der ist schwul, da musst du keine Sorgen haben. Der ist nicht ihr Freund.
Und lustigerweise, trotzdem sind wir jetzt eigentlich in einer rechten Beziehung miteinander. Wir wohnen zusammen.
Wir wohnen zusammen, wir haben super zusammen und wir haben auch keinen Sex. Das ist eigentlich wie
ein Ehe. Das ist herrlich. Was für ein Traumszenario.
Nein, der Becklar ist einer der grössten Gastronomen. Ich meine, der hat es geschafft. Also der hat was, 18 Betriebe hat er letztes Mal erzählt.
19 glaube ich sogar mittlerweile.
Und ist auch ein eher lauter, eher auffälliger, eher extrovertiert. Und ich glaube, das fasziniert einfach.
Wann ist dann so ein bisschen der Club-Gedanke aufgekommen oder die Möglichkeit, dass man doch ins Nightlife einsteigen?
Also ich hätte nie an einen Club gedacht. Ich bin viel, viel unterwegs gewesen, viel auch an diesen Partys, viel in dem... Underground.
Alles während deiner Studienzeit
oder auch, ja, genau. Alles, viel. Also ich meine, ja, ich bin dort zum Teil, ich bin das ganze Wochenende
festen. Die Zeit hat man dann auch gehabt, das machen.
Aber ich bin dann zum Teil am Montag völlig zerstört. Die SL kam, Augenring bis auch noch raus. Und,
Ist das auch Flucht für dich, das Party?
Das, genau, das ist mir aber alles jetzt in den letzten anderthalb Jahren gekommen, dass vieles von dem viel Alkohol, Substanzen ausprobieren, viel Party machen, nicht zu Hause sein. Meine Mutter hat immer gesagt, wieso kannst du nicht einfach zu Hause sein? Ich kann nicht wählen, ich bin auf der Gas gewesen, ständig. Ich habe immer Sachen unternommen. Es hat fast keinen Abend gegeben, als ich zu Hause war. Ich war einfach immer auf der Gas gewesen. Und es ist definitiv auch eine Flucht vor sich selber, ja. Wie bei den meisten Leuten, die exzessiv Party machen oder exzessiv ganz generell, oder exzessiv Sport oder so. Wenn du etwas übertrieben machst, hat es immer etwas mit dir selber zu tun.
Du bist ja heute ein großer Gym-Spezialist, fast jeden Morgen so zum Inneren.
Ja, nicht jeden Morgen.
Aber du bist vier vor der Woche bist im Gym.
Drei, vier.
Hast du das früher gar nicht gegeben?
Ich habe lange Unihockey gespielt, habe aber tatsächlich mit SHL, Militär-SHL habe ich aufgehört und habe dann lange nicht wirklich Sport gemacht. Sport war am Wochenende raven.
Und wann hast du die SHL abgeschlossen? Wie alt bist du denn?
Die SHL habe ich im 17. abgeschlossen. Ich habe zum Club zurück. Ich habe den Club während der SHL
aufgemacht.
Also während der SHL haben wir uns
selbstständig gemacht. Und SHL ist ja eher so ein bisschen wie Lausanne oder Belvoin, ist eher so eine altehrwürdige Schule, wo so ein wie gesagt, mit den weißen Händchen und man steht im
Anzug. Sie haben sich jetzt auch gemacht. Sie haben in den letzten Jahren auch.
Aber sie haben auch eine ganz grosse Geschichte. Und natürlich entwickelt sich weiter. Aber ich glaube, es ist nicht die Endidee, dass man dann am Schluss einen Clubsitzer oder Longstrasse wird.
Das war sicher noch exotischer. Ich glaube, auch der Benny Epstein hat im 16. in einer Zeitung, er war ja Journalist oder so, in dieser Zeit hat er einen Bericht über mich geschrieben: Von der SHL an die Langstrasse. Mhm. Nicht der ganz klassische Weg, irgendwo in ein Fünf-Sterne-Haus.
Und das ist ja trotzdem wahrgenommen worden an der SHL. Das sind Dozent oder Professoren, wie man es nennen.
Es sind auch ein paar Leute schon von der SHL nachher da gewesen, Klaus.
Aber am Anfang das relativ schräg angeschaut.
Aber ich bin sowieso, ich glaube, ich habe mir nie, also ich gehe auch nicht an die Alumni-Sachen und so. Ich würde zwar jetzt gerne wieder mal gehen, aber ich bin nie gross. Ich habe nie. Ja, weil ich nie der war, bin Fünf-Sterne-Hotellerie, Edelgastronomie, das hat mich schon nie. Ich immer wollte den Zürich-Beizer, eben Michel Beckler, das Szenige, das geile Sieg, der macht das und das, das hat mich immer fasziniert. Und darum bin ich dann auch dort reingekommen. Aber den Club habe ich Alain zu verdanken. Wir haben eine Idee gehabt für eine Gay-Party. Zusammen. Er hat schon ein Label gehabt seit ein paar Jahren. Hat auch das Heaven, der Gay Club. Und ich habe ihm gesagt.
Er hat dann so das T&M ein bisschen ersetzt.
Genau. Und ich habe ihm immer gesagt: Hey, Alain, früher haben Gays in der Stadt Zürich die besten Partys gemacht. Du bist früher, wenn du hast an elektronische Partys gehen wolltest, hey, dann ist jeder damals Lobby, Spider Galaxy, Era. Hey,
dort sind Q.
Also, ja, das war aber nicht gay gewesen, aber auch.
Als Spider Galaxy aber auch nicht.
Auch nicht, aber sehr viel Gays trinken und so. Und das ist dann recht, dann hat es dann recht geändert. Und dann sind eben Hive, Bugs, Zucki.
Aber wieso, was macht denn für dich die Party aus? Oder so eine geile Party, die du immer davor redest. Was ist der Zauber von dem?
Der Zauber von dem? Ja, das musst du erlebt haben, du weißt es doch.
Ja, ich weiß.
Oder wie würdest du es. Wieso bist du Stammgast geworden in unserem Club?
Was ist der einzige Club, wo ich in Ruhe gelaufen bin und mich die Leute nicht zusammenschlagen, weil ich wieder etwas Dummes im Radio gesagt habe. Im Grundsatz, alle zwei Wochen ist irgendjemand zu mir gesagt, hast du noch drei Minuten Zeit, um den Club zu verlassen. Longstreet Bar hatte ich Hausverbot gehabt. Nicht wegen den Leuten, sondern nicht wegen den Besitzer, sondern wegen dem Publikum. Das ist schon also ist ein bisschen unangenehme Zeit.
Ich kann es dir jetzt beschreiben. Also, warum gehen die Leute auf Berlin? Warum ist ein Bergheim so krass bekannt
worden? Natürlich heute so abgefuckt ist und du tauchst in eine Welt in Sodom und Gomorra. Es ist irgendwie etwas so verruchtes und schäbiges, dass es wieder ein Abenteuer ist.
Ja, aber es ist dann gleichzeitig.
Aber ich weiß nicht, ob ich für das gemacht bin.
Das ist das, was wir hier probiert haben.
Aber
ist,
eine gute Party macht für mich aus. Die Leute,
der Vibe, die Atmosphäre.
Leute. Und vielleicht dann auch noch ein DJ, der spürt, was im Moment gerade da
ist. Was essentiell ist, es muss eine idiotenfreie Zone sein. Und was macht, warum sind die Gay-Clubs früher so beliebt gewesen? Du bist dort nicht blöd angemacht worden. Die Heteros, sag ich mal, die auf Stress aus sind, gehen ganz sicher nicht in einen Gay-Club. Frauen finden es extrem cool, weil sie werden in Ruhe gelassen.
Aber nicht, also ich war schon an Gay-Partys, die ich extrem anstrengend gefunden habe. Oder zum Beispiel auch mit Frauen, gewesen, wo die Frauen irgendwie wo gewisse... Also, gell? Das ist völlig nicht wertend, weil es gibt auf allen Seiten, also du gehst an Heti-Partys, wo viel schlimmere Sachen passieren. Aber ich mag mich erinnern, auf Mykonos bin ich an einer Gay-Party gewesen, damals mit meiner Ex-Freundin. Und dort hat einer das Gefühl, ich könnte einfach meiner Ex-Freundin noch die Brust langen, zum Beispiel.
Okay, also, das ist weird.
Aber auch im Heaven gibt es ja zum Teil anstrengende Leute.
Ja, natürlich. Ja.
Also idiotenfreie Zone ist es nicht.
Ja, aber nicht idiotenfreie Zonen, aber es ist schon viel entspannter.
Aber man kann auch, für mich macht eine geile Party, ja, es kann auch mal ein Stürzchen dazugehören, oder?
Aber eben darum sage ich, es ist lange Zeit, ich sage in den 90er, Anfangs 0er Jahre, sind die Gay-Clubs, sind bei den Leuten, die gewusst haben, was eine gute Party ist, sind dort dann am Morgen um 6 Uhr sind vor dem Lobby, ist halb Zürich angestanden, die haben alle dort rein und die sind nicht alle gay gewesen. Und dann hat das recht abgegeben, dann ist das... ich sage
jetzt all die Spider-Galaxies sind zugegangen.
Genau, zugemacht worden.
Von der Polizei,
und so, genau,
Raids 2005, wegen Drogen,
genau,
Drogen und alles
und
Mögliche.
So. Und dann hat es das nicht mehr wirklich gegeben und dann sind sehr viele Hetero-Clubs, Underground-Clubs gross geworden. Und dann habe ich am Anfang gesagt, hey, das fehlt wieder. Und dann haben wir eine Party geplant. Eigentlich haben wir im Hive eine zweite Gay-Party machen. Es hat schon eine gegeben, die Nacht der Blumen, die sehr bekannt ist. Und dann eines Tages hat er mir, glaube ich, angerufen oder eine E-Mail geschrieben, hey, Oli, hast du schon einen Job? Ich habe eine bessere Idee. Wärst du dabei, bei einem Club aufmachen? Und dann
Speziell, der Ola ist etwa 15 Jahre älter als du.
Ja.
Hat seine Sporen abverdient. Wie gesagt, mit dem Heaven hat noch andere grosse Party-Labels, auch in der Gay-Szene bekannt. Wie hat er dich dann gefunden? Oder wie haben die
euch kennengelernt? Wir haben uns auch im Ausgang kennengelernt.
Ich habe
ihm glaub, erzählt, hey, ja, SHL und ja, irgendwie, ich muss jetzt noch ein Kaderpraktikum suchen und so. Und ich habe eigentlich gar keine Lust, irgendwo in einen Stierenbetrieb. Und eben, wir haben darüber geredet, zusammen eine Party zu machen, dann schon das Konzept gehabt. Und dann hat er irgendwie die Location gehabt, und hat Geschäftspartner gesucht. Und dann ist das eine zum anderen gekommen. Wir sind bei ihm zuhause, Spaghetti-Plausch haben wir gemacht, bei ihm zuhause, November, vor 10 Jahren, genau 10 Jahre her. Mit Niki Ferber, Toni Pratti, Dala und ich. Und haben die Idee weiterentwickelt und so ist der Klaus entstanden. Und eben in der Anfangszeit hat sie immer, Dala und ich sind schwul, der Niki und der Toni nicht. Mhm. Und am Anfang hat es viel geheißen, ah, das ist ein Gay-Club. Und das hat uns aber geholfen. Weil dann hast du genau die Idioten, die das sagen, hast du nicht im Club. Mm. Und das gibt dann die Atmosphäre von Queers im Club, von Frauen. Wir hatten immer sehr einen hohen Frauenanteil. Mm. Und coole, es sind ja nicht alle Heteros irgendwie, Leute belästigen und grabschen und weiss nicht was. Aber gerade an der Langstrasse hast du natürlich extrem so ein Publikum. Und das hat uns abgehoben von dem. Und es ist natürlich das Membersystem, das du auch kennst. Du kommst nur rein, wenn du auf der Liste bist. Das haben wir ein bisschen abkopiert vom Cabaret, das ja auch zugegangen ist.
Das sagen jetzt alle anderen natürlich. Und vor allem mit der Aglo oder außerhalb von Zürich. Ich meine, sehr Zürich-lastiger Tag im Moment. Zumindest was die Clubszenen angeht. Aber kommen ja auch die Leute schweizweit da
gut. Ja, mittlerweile schon, natürlich. Ja, ja. Es ist am Anfang sehr...
Aber sagen natürlich, dass da wieder das Member und das arrogante Zirk und es darf nicht einfach jeder reinkommen, sondern ihr tönt so, wie wenn jeder willkommen ist. Aber es ist nur willkommen, wenn der Freund vom Freund und der Kollege von der Kollegin...
Exklusiv inklusiv.
Aha.
Exklusiv
inklusiv. Das hast du nicht zum ersten Mal, den
Slogan. Nein, es ist jeder willkommen. Und, aber eben, es ist... und gleichzeitig tun wir sehr stark selektieren, damit wir da rein... eine sehr schöne Atmosphäre haben.
Mit Lederhosen kommen wir nach dem Oktoberfest.
Nach dem Oktoberfest.
Da weiss ich auch eine Kollegin von mir, die durchgetreten ist. Ja, ihr macht immer einen auf Tolerant, aber wenn jemand mit Lederhosen kommt, dann... Das ist ein bisschen hipsterig. Wir sind nicht so, wie wenn wir die Tolerantesten sind, aber wehe, bist du nicht so, wie wir sind. Aber es kann dir ja egal sein. Der Club ist ja zu einem riesen Erfolg geworden. 2017 aufgegangen. Wann
2016.
2016,
genau. Und nachher habe ich in der SHL eine Pause eingelegt.
Jetzt kommt das 10-Jährige.
Genau, ich habe eine Pause eingelegt während dem Studium. Ich habe dann mein Kaderpraktikum da als Geschäftsführer und Mitinhaber gemacht. Habe dann im 17. bin ich nochmal das letzte Semester gemacht an der SHL, wo da noch weitergegangen ist. Also wir haben ja am Anfang haben wir gesagt, es ist ein Pop-Up-Club, es geht nur ein Jahr. Das war natürlich auch ein Marketingstreich vom Alain gewesen.
Hat funktioniert.
Hat funktioniert.
Und dort kommt eben das Wohlhabende, weil Der Stutz, den du wahrscheinlich gebraucht hast.
Das stimmt nicht.
Hast du selber investiert, oder was?
Da habe ich keinen Franken von meinen Eltern gebraucht, um mit einsteigen. Nein, das ist selber erspart.
Ich habe gemeint,
erspart.
Du hast können schnell abpumpen.
Nein. Ich habe alles in meinem Leben selber gemacht und selber verdient. Und meine Eltern haben mich irgendwann mal in einem zweiten Schritt unterstützt, wo es um ein neues Projekt gegangen ist.
Das hast du dann in den Sand gesetzt, das, aber das ist ein anderes Thema.
Genau. Aber nein, also das ist ganz
schwierig.
Das ist wichtig. Ja. Es ist nicht, der Oli ist ein Rich Kid, weil das würde ich mich sowieso nicht bezeichnen. Und ich finde dann nicht, ich bin nicht irgendwie an der Goldküste aufgewachsen oder so.
Auf dem Hirzel, das ist noch schöner als an der Goldküste.
Das ist selber erarbeitet. Ja. Und auch der Alain ist nicht irgendwie der Sugar Daddy. Mhm. Das ist von Scratch auf, hat das jeder von uns selber mit Herzblut und mit seinen eigenen Finanzen mitgetragen. Also, das ist nicht, die haben Stutz gehabt, die haben jetzt einen Club.
Aber vorher war es auch ein Club, so ein bisschen im ähnlichen Rahmen. Es hat Kinski geheißen, um Klaus nachher als Nachfolger. Eigentlich eine recht kreative, witzige Idee, wie ich finde. Nachher haben wir noch das Gorbo aufgemacht, in Anlehnung an Brigitte Gorbo. Wieso hat denn der Klaus so funktioniert an dich geschaut? Oder wann hast du gemerkt, hey shit, wir haben da eigentlich so eine kleine Goldgrube an die Langstrasse gepflanzt?
Also der Alain sagt immer, wenn ich nicht daran geglaubt hätte, hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Wenn du mich fragst, ist, wenn ich gewusst hätte, was das heisst, weiss ich nicht, ob ich eingestiegen wäre.
Wirklich?
Ins Nachtleben einsteigen ist heavy, gell? Es fordert auch sein Tribut. Natürlich, nein, ich würde alles nochmal gleich machen, aber ich bin sehr blauäugig und sehr unerfahren jetzt mit im Studium in das eingestiegen.
Aber du bist ja ein grosser Party-Animal gewesen.
Also ja, aber, gewusst, also, ja, ich, aber
das, wenn das, ich dann das, selber noch an einer Bar arbeite, wo es Alkohol hat im Hintergrund anmassen, dann würde ich wahrscheinlich auch ab und zu
natürlich. Und ich habe es ja geliebt. Ich bin ja da, ich bin da 24 Stunden jede Nacht da reingehockt. Und ich glaube, was der Club ausmacht, ist, dass wir 100% hinter dem, oder ich muss so sagen, unsere Idee war, wir machen einen Club, wo wir selber gerne hingehen würden. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz generell, wenn du ein Business machst, mach etwas für dich selber. Mach etwas, was du selber würdest konsumieren würdest. Mach etwas, was du selber
würdest. Das ist würdest. So, wie wenn du jemandem ein Geburtstagsgeschenk gibst. Ja, genau. Schenk jemandem etwas, was du selber gerne hättest.
Genau.
Ich glaube, das kommt dann auch wirklich von Herzen.
Genau. Und darum hat es funktioniert, weil das ist eben nicht einfach irgendein Geldgeber, der sagt, macht mal einen Club, sondern es ist mit Herzblut, es war eine Idee gewesen.
Ja, und da ja alles Klaus-Logo tätowiert und Klaus, so.
Und das ist da innen ist eine Family. Ich meine, was wir da innen alles erlebt haben.
Ich mag mich an die verrückteste Party erinnern im Klaus. Und das war, wo dein Ex-Freund sogar, glaube ich, der Basil, noch als Selektion.
Teert und gefedert.
Auf der Bühne oben gestanden ist. Und wirklich teert und gefedert. Das hat dann so eine Badwanne gehabt, dort ist er dann reingelegt. Der Basil ist ja so eine Art Kunstfigur. Und auch aus der Queer-Szene noch. Sie haben ja dort auch die Queer-Szene extrem unterstützt. Die haben Milky Diamond, Vicky Goldfinger und
das
so.
Ist, und das ist der Mix ist, glaube ich,
auch. Und ich auch als Hetty bin dann so reingezogen worden von
der. Und darum beantwortet das ja deine Frage auch vorher. Der Mix aus Queerness, ein bisschen Verrücktheit, ein bisschen Verruchtheit,
Verbotenigem.
Ja, und einfach der ganze Magic macht es dann aus. Oder? Die Location, die Deko. Wenn der DJ am Schluss kochen alle mit ähnlichem
mit
Wasser.
Mit dem gleichen DJ.
Ja, aber was es ausmacht, sind die Leute, die reinkommen, die Leute, die hinter der Bar stehen, die Mitarbeiter, die Atmosphäre. Ja, mit den Shows, die wir da gemacht haben, Walking Acts.
Aber die machen es irgendwie nicht mehr so.
Wir sind wieder auf
ruhigerem Fall.
Die
Leute gehen aber gar nicht mehr in den Ausgang. Man sagt so, die Jungen sind jetzt auf dem Fitnesswand, bedrinken da ihre
Potenzial. Sehen schon uns auch, oder?
Ja, wir sind
super gut aus. Aber wir haben es gemacht.
Also deine verrückteste oder deine craziest Party Night ever da drin. Magst du dich erinnern an die?
Also im Klaus.
Wenn es für mich die Teert und Gefederte ist.
Es gibt so viele Partys. Die guten Sachen erinnern mich sich eben nicht mehr, wie es so gut war.
Oder so schlecht?
Nachhinein? Nein. Es sind wir haben wirklich geniale Partys gehabt. Nein, die letzten 10 Jahre waren unglaublich. Und ich will es nicht missen.
Muss man für eine gute Party auch immer einen im Tee haben?
Nein, glaube ich nicht.
Kannst du komplett nüchtern in einen Klaus hineingehen oder zum Beispiel in so einer Location, wo wir hier, ich sage immer, wir sitzen in einem verruchten Keller oder Longstoss, wo wir
es ist ja nicht so weit weg. Wo.
Nein, eben, es ist ähnlich. Man könnte ja auch solche Partys feiern hier unten, wenn man sich so einfach die Atmosphäre. Und darum habe ich den Podcast ja auch an der Longstoss machen. Es kützt einfach. Oder, es hat eine Energie. Aber ich frage mich, kann man sie auch nüchtern erleben? Weil wenn man ganz ehrlich ist.
Also wieso? Und das ist das älteste, oder wir haben eigentlich immer gesagt, das Partybusiness wird nie aussterben, weil der Mensch will sich berauschen. Der Mensch will vom. Mein Business ist dort, wo die anderen abschalten. Das ist ganz generell in der Gastronomie ein bisschen so. Aber wir machen den Leuten, wir gestalten ihre Freizeit, ist ein bisschen schöner. Und der Mensch will abschalten. Der vom Morgen um 8 Uhr bis am Abend um 5 Uhr, 6 Uhr arbeitet, der braucht einen Ausgleich. Und darum glaube ich, ja, gehört ein bisschen Alkohol auch dazu. Es gehört ein bisschen dazu, den Alltag zu vergessen. Und das geht halt ein bisschen einfacher mit Alkohol. Aber ich glaube, das stirbt auch nicht aus. Es ist jetzt nur gerade die jetzige Generation, das ist ja die Corona-Generation, die den Ausgang nicht erlebt hat. Yeah. Die sind halt sehr auf dem Insta, Fitness, TikTok, so. Ich bin aber überzeugt, dass das wird wieder kommen. Auch diese Generation wird sich irgendwann berauschen wollen.
Aber man kann sich den Rauschen auch eben durch das Endorphin kann man sich ja auch durch den Sport holen, oder andere
Was
andere Menschen Kontakt.
Genau, aber der Kontakt.
Und du sagst immer, das bisschen Alkohol, aber es kann ja dann eben relativ viele Leute haben dann das nicht mehr im Griff mit ein bisschen Alkohol, also schwappt dann über andere Substanzen und bei dir hat das ja auch dann recht crazy Zeug angenommen, irgendwann einmal, also mit dem Drogenkonsum.
Ja, ich habe sicher auch das ein oder andere genommen und konsumiert und vielleicht auch das ein oder andere zu viel. Mhm. Und ja, ich musste es auf die harte Schiene lernen, dass ich zuerst einen Tinnitus bekommen habe im 17. Dann den Schuss aber noch nicht ganz gehört habe und ein bisschen meinen Lebensstil angepasst. Und nachher vor 2 Jahren eine brutale Lebenskrise hatte, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Ich konnte nicht mehr einschlafen, ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe gar nicht mehr gepennt. Und dann gemerkt, okay, jetzt musst du etwas ändern. Und dann auch relativ notfallmässig zu einem Psychiater bin, weil ich etwas gebraucht habe, irgendetwas Verschreibungspflichtiges, damit ich wieder schlafen kann. Und der hat mir ganz klar gesagt, hey Aran, hören Sie auf damit. Hören Sie von heute auf morgen müssen Sie aufhören damit, weil sonst wird es nicht besser. Mm. Und der Ratschlag kann
ich mir. Ja, ähnlich wie mein
Psychiater. Ja, ich glaube, du hast mir den sogar empfohlen.
Er hat mir gesagt, Herr Schächter. Aber dir hat er gesagt, Herr Jordan.
Herr Jordan.
Das ist der Unterschied.
Ja, du hast mir den empfohlen, notfallmäßig, weil ich wirklich irgendwie 2 Monate nicht mehr können.
Ja, und er halt auch, glaube ich, eine Figur ist. Ich glaube, das ist für uns wichtig. Wir brauchen die Leute, zu denen wir
aufschauen können.
Da sitzt so ein grosser, hagerer, älterer deutscher Herr. Ein gestandener Herr, der in einer Entspanntheit und einfach völlig unaufgeregt und mit dies und jenes und von dieser Party zur nächsten, wo kann ich da noch der geile Sieg sein? Und er einfach in einer Ruhe. Wirklich, haben wir ganz banal gesagt, wirklich, wenn du etwas willst ändern, das können nur sie selbst. Das kann weder ich noch jemand anders. Können sie.
Und ich glaube, und wichtig ist, und ich glaube, das hast du auch müssen lernen, bei mir ist der Leidensdruck mit dem Schlaf so extrem gross gewesen, dass ich gewusst habe, das, was der sagt, in einem Halbstundengespräch, das hat so viel Hand und Fuß, das stimmt ja so. Und ich weiss es ja in meinem Hinterkopf, dass ich tatsächlich dann auch nachher nie mehr das weiße Pulver zum Beispiel angelangt habe. Und das war der beste Schritt, den ich je machen konnte. Ich habe genug Party gemacht. Und,
Aber die meisten Leute schaffen das ja nicht. Und gerade im Nightlife, oder wenn du ein bisschen schaust, in diesen Clubs, die hier auf der
Landstraße es gibt ja jetzt die Doku-Haftbefehle, du siehst, was es mit Menschen macht. Und holt so lange, das hat so weit ist es nie gekommen. Ja. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich jemals so weit gewesen bin. Aber ja, das Zeug macht hochgradig süchtig.
Wie schaffst du denn das, von heute auf morgen das abzulegen und zu sagen?
Nochmal, mein Leidensdruck war so hoch. Und
aber das ist das, was für viele andere Menschen auch. Und dann angelt man sich so vom... Du hast das auch mal beschrieben. Es ist Montagmorgen, du gehst mit dem Kater arbeiten und dann am Dienstag geht es schon ein bisschen besser. Am Mittwoch bist du so langsam parat, um wieder normal ins Leben einsteigen. Am Donnerstag fühlst du dich dann wohl. Und am Freitag bist du wieder so parat, dass du dich wieder in die nächste Party-Cycle hineinjagst.
Aber das war ein Mechanismus in meinen letzten 20 Jahren. Und den habe ich erst jetzt geschnallt. Es geht darum, dass du... Ich habe mich schlecht fühlen. Also ich habe mich vom Montag bis Donnerstag, Freitag habe ich mich wieder aufgeschafft und ja, jetzt geht es mir gut. Am Donnerstag, Freitag geht es so gut. Leck, mir geht es hure gut, ich habe hure Freude. Ah, geil, geil, geil. Zack, bumm, abschiessen, damit ich nachher am Sonntag wieder die heilige Embryostellung und es geht mir so schlecht, ich bin so ein Armer, wieso und warum und das Leben ist doch so beschissen. Und dann geht der Cycle wieder von vorne los. Und das hat ja einen Mechanismus. Du schottest dir ja selber, oder? Und das ist ein Mechanismus, den ich mir mit 12 Jahren angeeignet habe. Also in verschiedenen Lebensphasen.
Also das exzessive Party machen mit Substanz und Alkohol ist eigentlich eine Selbstbestrafung.
Ist eine Selbstbestrafung, ja.
Ist nicht umkehrte Inside-Out-Selbstbelohnung eigentlich. Weil du willst dir ja gut tun. Du willst ja aber eskalieren, also, du willst ja Spass haben. Du suchst ja das Endorphin, die
aber du
Ausschüttung aber, von dem...
Natürlich, ja. Das
nächste crazy Erlebnis. Da Buben, dort Frauen, auf ein Essbüro,
ja, ja, ja. Es ist ja alles... Es ist alles am Schluss... Natürlich, es ist ein Spass. Und wir lieben es. Und darum, ich habe heute, wo du mich gefragt hast, kann man Party machen, ohne sich abzuschiessen? Ja, und ich finde es geil. Und ich war gerade in Berlin an einer unheuren geilen Party und ich muss mich nicht mehr ins Nirvana hauen, damit ich es geil finde. Sondern jetzt kann ich so Partys richtig geniessen. Aber vorher ist es schon darum gegangen, sich abzuschiessen. Und das, also, jetzt nehmen wir dich.
Ja.
Du trinkst relativ wenig Alkohol mittlerweile. Aber wenn?
Eigentlich
ich sehe es dir ja am Abend schon an. Der Jonsch kommt rein, ich habe Lust, ich habe Bock, gerade ein paar, vier Wodka-Schödli, zack, bumm, klopft sich das in die Birne hinterher. Wo du denkst, der andere ist nicht ganz dicht. Negroni, nochmal, mach mir einen stärkeren.
Ich vertrage einfach wahnsinnig viel, ja, weißt, ich habe recht einen festen Körper.
Was ist denn dein Approach? Kannst du mir nicht sagen, es geht darum, dass ich mir jetzt gut zu tun? Es geht, also du willst dich abschiessen und man sieht es dir an.
Ein Lüschli, sagst du.
Ein Glüschli. Aber und das ist, ich meine, ich habe ja jetzt... Ich
du
kennst sehr viel meinen
Trigger, du weißt, um was es geht.
Um Frauen.
Ja.
Geht es um Frauen.
Mut. Aber ich habe den Mut nicht, und das ist auch etwas, ich meine, ich arbeite jetzt auch dem. Ich habe in gewissen Situationen, bei mir ist es immer so, wenn ich weiss, dass mein Gegenüber etwas von mir haltet und mehr, oder weißt, nur schon die Selbstsicherheit kann von mir wie reflektieren, Dann bin ich wie auf dem Level, wo ich kann sagen, so und jetzt, ich brauche nichts, um mir den Mut anzuhaufen, in Anführungszeichen. Aber jetzt zum Beispiel gerade im Gondelgärtli hat es jetzt gerade die herzige Amerikanerin gehabt, oder?
Oh, jetzt bist du ganz nervös.
Am letzten Donnerstagabend, mega herzig, ist allein aus New York da angereist, um ihren Geburtstag zu feiern. Und hat dann, ja klar, dann haben wir ihr ein bisschen Champagner gebracht und sie so, hey, who are you? Und komm, sitze in die Gondel. Und dann super schönen Flirt mit ihr gehabt, keinen Schluck Alkohol getrunken. Mir ist sogar gar nicht so gut gegangen an dem Abend. Ich habe schon gedacht, hey, irgendwie so, heute einfach heimgehen. Und du hast mir dort gesagt, geh einfach heim.
Aber ich dachte, und dann, zwei Stunden später, landest du im Kleid.
Ja, weil eben, dann ist es mit ihr so super gelaufen. Und dann verlässt mich wie so, das ist mega spannend. Also ich weiß nicht, so das Selbstbewusstsein oder das, hey, jetzt bist du einfach dich selber, chillst einfach. Sie geht ja wieder übermorgen nach New York zurück. Das wird jetzt nicht die zukünftige Mutter von deinen Kindern wahrscheinlich. Aber vielleicht einfach, uns gar nicht mal um aber einfach eine schöne
Kommunikation. Aber dann fällt es dir an Selbstvertrauen.
Ja, voll.
Also.
Und dann komme ich an die Bar an.
Also bei dir ist es, du brauchst Selbstvertrauen. Und
ja,
darum nimmst
es wird mir wie dann nachher alles egal. Ich kann dann wie sagen, so, jetzt habe ich einen im Tee und jetzt kann ich lustig sein. Du weißt schon, wie lustig ich bin.
Ja, extrem lustig. Ja, extrem lustig. So weit, dass ich mir amigs wünsche, dass du nicht da wärst und lustig wärst.
Habe ich ein Hausverbot gehabt früher noch da?
Du bist auf der pinken Liste.
Was aber ist die pinke Liste?
Die pinke Liste ist Watching List.
Ah, wirklich?
Watching List. Genau. Nein, aber natürlich, Party ist lustig und eben, darum sage ich, ja, ein bisschen Alkohol ist lustig und ich kann gerne mal eins sitzen, aber auf einem guten Level. Und es ist ja, aber das Exzessive, ja, das kommt von euch mit und das ist
einfach. Und ich wünschte, ich könnte dort bist du ehrlich, mein Vorbild, und ich habe dir das schon genug oft gesagt.
Das ist nett.
Nein, dass du das geschafft hast. Es gibt auch genug Sachen, die ich an dir vertrage. Ja, ja, ja. Oli, wo ist dein Schlüssel? Wo ist mein Schlüssel? Wo ist das Bankkärtchen? Was hast du jetzt wieder Unterhosen vergessen, wo wir aufhören? Also, übrigens, hast du immer noch meine Unterhosen. Und so. Frisch gewaschen, bitte wieder zurück an den Absender. Nein, aber ich wünsche dir, dass ich dort... Oder die Disziplin, die du hast. Und dort ist halt schön der Schweizer Bünzli auch in dir. Der,
der das Militär gemacht hat.
Der, der um 9 Uhr ins Gym geht. Der, der seine Protein und Dingsäfte trinkt.
Aber und, schau, ich, was, nein,
das habe ich noch nicht ganz geschafft. Was, ich bin ein paar Jahre älter als du und das pisst mich an, dass ich nicht einfach sagen kann, an einem Donnerstagabend, dieses herzige Girl, die Amerikanerin und so, einfach ohne Alkohol. Und ich habe jetzt gesagt, an diesem Abend trinke ich nichts. Und es gibt ja mittlerweile auch mega coole Sprudel ohne Alkohol. Warum habe ich das überhaupt noch
aber
nötig?
Schau, also bei mir ist es wirklich ganz einfach.
Und ich habe ja auch nein, genug Schüsse gehabt, die ich hätte müssen.
Aber es ist Zufriedenheit mit sich selber. Mm. Und die Zufriedenheit erlangst du ja nur, wenn du dir bewusst bist von all deinen Mustern, die du gehabt hast oder hast im Leben und von all dem, wo du eben vielleicht nicht so nett zu dir selber bist und sich eine ganze Nacht lang zuschütten und weisses Pulver in die Nase jetten, ist vielleicht nicht ganz so nett sein zu sich selber. Und am Schluss, ich habe einfach gelernt in den letzten 2 Jahren, was es heisst, zufrieden sein. Und dann brauchst du die Abstürze und das gar nicht mehr. Ich bin zufrieden
aber worden. Aber trotzdem ab und zu kommt...
Aber das ist dann die Lust. Und dann habe ich
nein, dann kommt das Telefon ab und zu doch noch in den letzten 2 Jahren. Um 2 Uhr am Morgen, hey, ich habe einen Rückfall, ich kann nicht schlafen.
Ich bin nach wie vor daran arbeiten. Also ich bin ja dann, also nach dem Psychiater, habe ich dann angefangen, in eine Therapie zu gehen. Ja. Und mache nicht... eine alte Therapieform, und zwar Psychoanalyse. Ja. Sensationell. Das hat mein Leben verändert.
Was macht man dort
in der Psychoanalyse? Das ist wirklich so wie im Film. Da gehst du zum Psychologen.
Er liegt auf die Couch.
Du liest auf seine Couch und schaust ihn nicht an. Er sitzt da so ein bisschen leicht abgedreht von dir. Und es ist kein Gespräch, sondern du erzählst einfach, das habe ich zuerst lernen, du erzählst alles, was dir in den Sinn kommt. Einfach ungefiltert. Das ist relativ ungewohnt, weil es kommt dir auch, das musst du dir vorstellen, ist wie wenn du im Bett liegst, da kommen dir ja 100'000 Gedanken. Und es gibt auch ganz viele Gedanken, die du eigentlich nicht möchtest mit einem anderen Menschen teilen. Weirde Gedanken, sexuelle Gedanken, irgendwie Gedanken, wer hast du vorher auf dieser Couch gelegen? Wird dir mal gewaschen? Und einfach ganz weirde Sachen.
Und das lässt du alles rausgeblieben?
Einfach alles, ja, und das musste ich auch lernen, weil am Anfang dachte ich, das kommt jetzt ins
Ende. Ich habe die Therapieform ja auch probiert. Und irgendwie, ich weiss noch nicht, ob ich mit dieser warm werde. Ich glaube, ich bin vorher im Kognitiven, weißt du, im Bewussten, Herr Schächter, wie geht es Ihnen
genau,
heute?
Genau, um das geht es eben genau nicht in dieser Therapie. Das, es geht wirklich. Und dann kommen ganz, ganz viel. Wenn du tief gehst, und ich mache das jetzt 1,5 Jahre, und ich mache das nach wie vor jede Woche, manchmal sogar 2-mal in der Woche, das ist eine sehr intensive Therapieform, dann kommst du wirklich tief. Und es geht darum, dich selber zu kennen und dich selber wissen, wie bin ich. Und das ist, ich habe ganz viele Fragen gehabt, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht schlafen, bin ich zu einem Therapeut. Und der hat gesagt, sie haben ganz viele Fragen. Mhm. Und die Fragen kann man nicht, also es ist nicht das Problem, du willst jetzt einfach lösen, dass du nicht schlafst. Natürlich war das mein Hauptziel am Anfang, ich möchte wieder schlafen können. Aber ich wollte wissen, warum lasse ich mich selber nicht mehr schlafen? Was ist in mir drin? Irgendetwas ist in mir drin, wo mich wahnsinnig macht. Und natürlich kann man sagen, ja, mach weniger Party, geh regelmäßig in Sport, ernähr dich gesund, dann schlafst du auch wieder. Aber ich wollte wissen, woher kommt das.
Gut, aber das hast du ja selber wie schon beantwortet, mit deiner Kindheit, mit dem Coming-out.
Ja, aber das ist alles. Und das ist alles das, ja, und dann musst du auf den Grund. Und ich habe, der Mensch verdrängt ja. Der Mensch, und du musst nicht, ich sage immer, das Trauma muss nicht sein, ich bin vergewaltigt worden oder ich bin als Kind geschlagen worden. Der Mensch hat ganz viele verschiedene Stationen in seinem Leben, wo er irgendwelche Situationen, Traumata, die für ihn, die vielleicht von außen gar nicht so schlimm wirken, du aber als 12-Jähriger völlig überrollt worden bist. Bei mir war es die Sexualität, wo ich irgendwo in eine Schublade verpackt habe. Mit 16 habe ich das Gefühl gehabt, ich bin schwul, ich bin völlig okay damit und habe die nächsten 20 Jahre nicht mehr über das nachgedacht. Und dann ist mir nie mehr in den Sinn gekommen, über das nachzudenken. Und in den letzten eineinhalb Jahren habe ich gemerkt, was das mit mir als zwölfjähriger Bub gemacht hat, die dunklen 6 bis 8 Monate. Das habe ich völlig, ich weiß das gar nicht mehr. Und es geht darum, dunkle Flecken in deinem Leben zu beleuchten, wieder aufzuholen und das dann gehen lassen, wie der Mensch verdrängt. Oder? Also gibt es bei ganz schlimmen Traumata, ich sage jetzt nochmal, irgendeine Vergewaltigung. Mhm. Die Leute erinnern sich ja nicht mehr daran. Das macht das Hirn automatisch, damit du weiter überleben kannst. Aber das Problem ist, du verdrängst es und es geht ins Unterbewusstsein. Mhm. Und daraus entstehen Mechanismen. Gerade in deinem Teenie-Alter entwickelst du Muster nachher. Und eins von meinen Muster war, mich selber bestrafen. Und ich habe den Weg gewählt mit Substanzen, Alkohol, Party, nicht sich mit mir selber auseinandersetzen müssen. Und das ist, glaube ich, und darum ist diese Therapieform für mich genial. Weil ich habe jetzt erst, mir geht es so gut wie noch nie in meinem Leben. Ich würde auch nicht sagen, mit den letzten 20 Jahren ist es mir schlecht gegangen. Überhaupt nicht. Ich habe geile 20 Jahre gehabt, ich habe geile Partys gehabt, ich habe ein verdammt geiles Leben gehabt bis jetzt. Aber ich hatte immer wieder so Krisen, wo ich angestanden bin. Und es hat sich geäussert in einem Tinnitus, der mich 6 Monate lang wahnsinnig gemacht hat. Wo ich dann aber auch nur oberflächlich, ja, es ist, weil ich zu viel trinke, weil zu wenig schlafe.
Zu laut Musik im Club.
Zu laut Musik. Ich nachher nicht schlafe. Und darum habe ich nach dem nicht schlafen. Wenn es hat auch noch, ich habe mich an dort getrennt. Ich wollte einfach wissen, wer bin ich und warum bin ich so, wie ich bin? Und darum die Therapieform.
Wo würdest du denn so ein bisschen die Bubensucht, die vielleicht noch ein bisschen vorhanden ist, einordnen?
Ja gut, ich mache eine Therapieform, die Dr. Freud, Dr. Freud erfunden hat.
Der Dr. Sex.
Dr. Sex. Und es ist so, dass wir sind Treibwesen und wir haben Lust in uns. Und wir wollen am Schluss des Tages, wenn wir korpulieren. Und das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Ich bin absolut fein mit dem. Ich stehe dazu und ich habe gerne.
Grinder, das ist,
ich habe gerne das gleiche Geschlecht und ich zelebriere das auch. Und ich bin eben, wie gesagt, das gehört dazu. Das gehört zu unserem, wenn wir keinen Trieb hätten, dann wären wir nicht Mensch. Das
aber du wünschst dir eigentlich eine Beziehung. Du bist ein Beziehungsmensch. Du wünschst dir das Kuscheln daheim und wünschst dir vielleicht jetzt irgendwann doch noch eine Familie.
Das ist auch in den letzten eineinhalb Jahren. Also habe ich früher immer gesagt, das will ich nicht. Mhm. Das habe ich dir auch gesagt. Ich habe 3 Beziehungen gehabt, lange Beziehungen. Wenn in der Gay-Szene ist es natürlich, sind offene Beziehungen zum Teil. Ich glaube als Konzept von der Liebe, ich glaube auch, dass man jemanden finden und sein Leben lang lieben. An das glaube ich fest. Aber ich glaube auch, dass der Mensch nicht gemacht ist, zum monogam zu sein. Ich glaube, das ist nicht das Konzept, für was wir geschaffen sind. Das ist sehr fest gesellschaftlich, religiös impliziert worden. Und das ist ja auch, das sagt auch der Dr. Freud, der Mensch hat einen Konflikt als Treibwesen mit der Gesellschaft. Und wir müssen beides irgendwie in Einklang bringen. Und ich glaube, du hast diesen Konflikt auch extrem fest.
Ja, natürlich, ich bin auch sicher von der
Religion.
Du
bist auch sehr triebgesteuert und dann hast du diesen Konflikt religiös, Familie,
ich bin
Gesellschaft.
So aufgewachsen, genau, mir ist genau vorgegeben, was erlaubt ist und was nicht. Und ich habe immer ausbrechen.
Und das ist das, was ich dir sage, in diesem Konflikt bist du heute noch drin.
Aber ich, absolut, und ich arbeite auch genau so wie du da, aber ich sehe den Wert von der Religion, weil ich sie halt auch gelebt habe und so aufgewachsen bin, sehr strenggläubig aufgewachsen bin, sehe ich irgendwo durch aber auch den Wert. Und ich sehe auch Menschen um mich herum. Und ich bin noch in dieser Gesellschaft mit ihm. Ich sehe, wie die Menschen leben, die es richtig leben. Und denen geht es gut. Und die haben eine Mitte und die haben eine Ruhe.
Ja,
andere wollen ausbrechen. Das ist ganz klar. Es ist nicht jedermanns Sache.
Natürlich. Aber was wichtig ist, ist, dass für uns selber oder jeder für sich selber einen Einklang findet zwischen dem Treibwesen, wo man ist, und zwischen dieser Gesellschaft und den Normen. Und ich glaube, dort eine Entspanntheit reinbringen. Und
ja, aber der Mensch braucht gewisse Boundaries.
Ja, weil sonst wären wir Sodom und
Gomorra.
Und
und das sind wir zum Teil. Und schau, wie viele Leute, die in dem Sodom und Gomorra auch gelebt haben, auch aus unserem, oder du hast einen Ex-Freund, der gestorben ist.
Ja, aber der hat auch Traumas gehabt. Der ist auch aufgewachsen irgendwo in einem Aargauer Bauerndorf. Und hat das nicht, das Gay-Sein und seine ganzen Triebe nicht können mit sich selber vereinbaren können, weil die Gesellschaft das nicht wollte und ist an Drogen gestorben.
Ich hatte auch eine Kollegin gehabt, oder mal ein Geschlecht mit einer, die Suizid begangen hat, die auch irgendwann mal den Konsum von der Drogen.
Das ist heavy. Und das ist ja, heavy. Wir haben ein paar Geschichten. Und das ist natürlich, wir reden ab und zu darüber. Ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld, wo an dem kaputt gehen. Und ja, darum habe ich, du hast mich gefragt, ja, wie hast du es geschafft? Weil ich kann nicht so enden. Und darum habe ich die Fragen an mich selber gehabt. Ich will eben mit meinem Leben cool sein, ohne dass ich mich abschiessen muss und dass ich Drogen nehmen muss und Alkohol trinken und mich ablenken den ganzen Tag.
Wirst du nie mehr in deinem Leben Drogen nehmen?
Nein.
Das weißt
du? Das weiß ich.
Wieso arbeiten das andere Menschen nicht?
Oder ich muss es so sagen, es gibt vielleicht gewisse Sachen, die ich vielleicht eines Tages wieder mal machen würde. Ja. Pilzli-Trip oder so, oder ein bisschen LSD, psychoaktive Substanzen, aber ganz sicher kein Kokain, Speed, der ganze Scheissdreck würde ich lange nicht mehr haben, bin ich überzeugt.
Wieso schaffen so viele Menschen nicht? Ist es einfach wegen der Sucht von der Substanz?
Ja.
Oder?
Und es gibt ja in dem Moment, Kokain ist ein hochsüchtiges machendes Aufputschmittel. Und es tut ja seinen Zweck im Moment. Aber wir haben ja, jetzt habe ich gerade das Buch gelesen, auf Empfehlung von dir, Kokainjahr. Ich meine, oder eben die Haftbefehl-Doku. Kokain ist eine gefährliche Droge. Und wenn du, und ich glaube, du kannst es nehmen, wenn du stabil bist. Aber die meisten Leute, die es konsumieren, sind nicht stabil. Genauso wie ich damals. Und das ist das Gefährliche an Drogen. Drogen sind bis zu einem gewissen Grad lässig. Wenn du es handeln kannst, wenn du gesund bist, wenn du bei dir bist, würde ich auch niemandem sagen, nimm es nicht. Aber das Problem ist, dass die meisten Menschen nicht stabil sind oder irgendwo irgendwelche Ängste und Trigger und Traumata in sich hinein haben, die das konsumieren.
Und auch einfach das aktuelle Leben oder Misserfolg. Ja, genau. Oder du wirst entlassen oder hast ein Restaurant und ein Hotelprojekt, das in die Hose geht. Ja. Das ist, wann war das Scarbo?
Scarbo war schon wieder das vor Corona. Wir haben es während Corona verkauft.
Beim Helvetia-Platz in Zürich neben dem Club die gleiche Gesellschaft, die gleichen vier Jungs, ein Hotel mit einem coolen Restaurant eigentlich können übernehmen. Also eigentlich wäre das prädestiniert gewesen, gerade jetzt der Hype-Zeiten vom Club auch.
Dort haben wir schlechte Personalwahl getroffen, sage ich mal.
Jetzt sind die anderen schon.
Nein, am Schluss. Nein, der Fisch stinkt am Kopf oder fängt am Kopf an zu stinken. Nein, wir haben Geschäftsführer und Küchenchef eingestellt. Küchenchef auch, Kokain- und Alkoholproblem. Hat man natürlich beim Bewerbungsgespräch nicht gerade gesehen. Ist zum Teil nicht auftaucht, schon in den ersten Wochen oder völlig mit einer Alkfahne. Dann der Geschäftsführer ist in den ersten zwei Wochen bei der Eröffnung lieber von Donnerstag bis Sonntag im Klaus bei unserem Club in Ausgang gegangen, statt sich ums Restaurant zu kümmern. Und dort hätte man ganz klar müssen sagen, wir hätten jemand von uns müssen das Restaurant führen. Und wir haben aber Leute angestellt, die es hätten führen sollen, und das hat nicht geklappt.
Und trotzdem, da komme ich jetzt wieder ein bisschen ins Spiel. So,
trotzdem haben wir ein Restaurant aufgemacht.
Ich will sagen, bist du doch zu dem Szenenbeizer geworden in Zürich, wo du eigentlich hast.
Ich habe nach dem Garbo gesagt, ich verkaufe nie mehr Essen. Das ist natürlich auch das Fiese. Ja. Wir haben mit einem Club gestartet. Die Marge bei Alkohol ist natürlich um einiges höher, als wenn du Food verkaufst. Wir haben das Glück, eben, nicht nur Glück, es war zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Konzept gewesen, mit dem Club. Aber wir haben natürlich gespielt, wie bei jedem Business, ein bisschen Glück spielt immer dabei. Wir haben das Glück gehabt, dass der Club von Anfang an, nach dem ersten Monat, ist der Club gelaufen und sehr gut gelaufen. Und dann haben wir ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt machen wir ein Restaurant auf,
das mit noch fünf Hotels
sind, das wird dann schon laufen. Es sind ja wir, die es machen. Und so einfach ist es nicht. Wir haben es dann zum Glück während Corona wieder verkaufen können. Ist trotzdem ein Minusgeschäft gewesen. Ein bisschen Geld verlochen dort.
Das sind dann die paar Franken von den Eltern, die
das ansetzen. So mit Umwegen, aber. Aber es gehört auch dazu.
Ja.
Und ich habe nachher gesagt, ich mache nie mehr ein Restaurant. Irgendwie neun Monate später bist du mit der Idee gekommen, man könnte doch jetzt noch Gondeli da verfrachten und ein Restaurant aufmachen. Und ich habe ja in dieser Zeit ist der Club zu und fand, du Jons, ich habe eigentlich nichts zu tun. Okay, wieso nicht? Lass es uns machen.
Und ich bin gerade bei Energy draussen.
Genau, du bist gerade
draussen. Was machen wir mit meiner Zeit?
Und dann haben wir das gestartet. Ich bereue den Tag heute noch.
Aber ich auch.
Du behauptest ja immer, ich bin heute nach wie vor noch nicht stolz
auf unser Restaurant. Ja, jetzt langsam, jetzt wo wir anfangen Geld verdienen, bist du langsam stolz.
Ich habe dir gerade letztens gesagt, wir haben schon im ersten Jahr Geld verdient. Aber In deinen also Augen
es ist
zu wenig.
Es ist völlig sick gewesen. Wir haben während Covid entschieden, wo alle Restaurants zugegangen sind, haben wir entschieden, wir machen das Restaurant auf. Und die Idee dahinter war ja dort, dass wir draussen ein paar Gondeln anstellen kann. Man ist von außen, man kann die zwei Haushaltregeln einhalten, indem man zwei Haushalte in dem Sinne die Gondeln nicht tut. Aber nach 10 Tagen hat dann der Berset trotzdem alle Restaurants zugegangen. Und es ist am Schluss... Ich weiß noch, ich meine, wir sind
er hat sich nachher rehabilitiert, als er auf dem Klaus-Mobil
Langstrasse... Aber nein, aber wir sind ja mit Tränen in der IKEA gesessen, weißt du noch. Und ich habe Reservationen eingedöckelt und alles Friends and Family und die kommen jetzt. Und wir sind ja mit einem Ohr an der Bundeshauspressekonferenz am Hören gewesen, weißt du noch.
Und Mario Fehr hast du angerufen, du machst die jetzt wirklich zu.
Kannst nicht
in Zürich auch. Bist du sicher?
Lass mal deinen Einfluss ein bisschen walten. Ja, nein, mittlerweile jetzt sitzen wir 6 Jahre später da. Wir haben 6'000 Gäste pro Saison in 3 Monaten nur am Abend offen. Das ist schon crazy.
Und es läuft. Und wir haben
einen Ableger in Zug mit dem Roman, der das sensationell
macht. Wir haben sensationelle Mitarbeiter, die das schmeissen vor Ort.
Das haben wir lernen müssen auf die Härte.
Ja, das ist auch etwas, was ich dir gesagt habe. Hey, ein Restaurant haben ist cool. Aber das habe ich im Garbo gelernt. Aber es heisst, du musst dort sein. Und ich habe dir immer gesagt, ich mache wieder ein Restaurant, aber das Konzept muss auch funktionieren, wenn wir nicht dort sind. Das ist ganz wichtig.
Und das ist eben der Classic Oli, mittlerweile gerne
am... Nein, aber das ist wichtig. Und dass Michel Beglar seine Läden laufen. Ja. Nicht, weil der Michel Beglar dort ist. Und darum läuft das. Er hat sensationelle Leute vor Ort. Mhm. Aber er muss nicht dort sein. Es steht Michel Beglar drauf. Und es weiss jeder, dass Michel Beglar der Besitzer ist und dass es gute Qualität ist. Aber es hängt nicht an ihm, blöd gesagt. Und das ist, dann hast du es geschafft, weil ein Restaurant haben ist cool.
Aber jetzt tust aber du auch den Beizern nicht recht, den Seigis und den Mauris.
Ja doch, und aber es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Und also mein Ziel im Leben ist,
aber zu denen schaue ich auch auf. Also aber, ich sage, der Bonus, der Schützengast.
Nein, und der Klaus, und da muss man fairerweise sagen, der Klaus funktioniert auch so. Nur,
eben,
dass wir neue
sehen.
Aber wir haben neue Gesichter gemacht. Ja. Weil jetzt nach 10 Jahren, sind wir auch ehrlich, es interessiert auch die wenigsten noch, ist Stoli da. Es gibt noch so ein paar Vereinzelte, die Stoli auch da. Aber dann ist es ein gutes Konzept. Aber ja, in den ersten Jahren hat es nur funktioniert, weil wir da sind. Darum auch der Seigi und wie sie alle heissen. Es braucht genau das in Zürich, damit du Erfolg hast. Aber langfristig denkt und fürs Business denkt, musst du es eben schaffen, dass du nicht mehr musst dort sein, Herr Schächter.
Ja, Herr Jordan, zum Schluss, wie mühsam ist es, mit mir zusammen zu arbeiten? Oder mich?
Eigentlich sind wir auch zuerst Freunde gewesen, oder wir haben uns im Klaus kennengelernt. Und ich sage allen, du bist ein wahnsinnig guter Freund, du hast ein wahnsinnig grosses Herz. Nein, du hast das Herz am rechten Fleck. Und darum sitzen wir heute da, wir haben sehr viele tiefe Gespräche. Das haben dir viele Leute vor dem Podcast glaub, auch nicht gegeben. Mm. Mit dir kann man sich sehr gut unterhalten. Dir kann man am Morgen um 2 anrufen, wenn man irgendetwas Druck auf der Brust hat. Das schätze ich auch an dir. Aber als Geschäftsführer, ich bin ganz ehrlich, ich habe dich lieber als Freund als als Geschäftspartner.
Du musst dafür nichts machen.
Ja, du sagst immer, ich mache nichts.
Du bist ein
Verwaltungsratspräsident. Wie geht der Spruch? Wer tu Gutes und erzählt davon?
Ja, oder tu Gutes und redet darüber.
Ich finde aber, tu Gutes und musst nicht allen unter die Nase reiben.
Und das Lustige ist ja, ich bin ja eigentlich mit jemand anderem aus der Klaus-Geschäftsleiter. Ich bin einer von den Gästen der ersten Stunde da gewesen und ich habe es wirklich extrem genossen, dass wir da mega kreative Sensationen. Ich meine, es kommen kreuz quer von Lehrern über Banker, über Strassenarbeiter.
Ich glaube, das schätzen die Leute wie du auch. Oder wir haben sehr, oder wo du eingestiegen bist mit «Wer schon da verkehrt?».
Ja.
Bei uns ist ein Fotoverbot. Du kommst Kleber auf die Kamera über. Da rein,
«What happens in Klaus?».
Genau, und da rein, und das macht es aus, da rein kannst du dich selber sein.
Ja.
Und es verurteilt dich erstens niemand und es landet nicht irgendwo in einer Zeitschrift am nächsten Tag, dass der und der XY...
Ausser Leon Sommer kommt oder Alain Berset.
Ja, natürlich die ganz, ganz grossen Namen von der Schweiz. Aber wir haben da, ich glaube, fast jede Persönlichkeit. Letztes Jahr haben wir die Türen zusammenschießen, weil es der Marco Odermatt nicht reingelassen hat. Klaus kommst halt nicht immer rein. Nein. Wir haben da wirklich von Sport über Entertainment, aber auch eben, wie du sagst, Studi, Anwalt, Banker, von links bis rechts, jeder Couleur.
Ich glaube, ich habe schon mit der Melanie weniger eine Schlägerei ja.
Das schätzen die Leute. Und das glaube ich, dass in der Zeit, wo du noch bei Energy warst, ja. und man kennt dich ein bisschen in der Stadt, ich bin immer noch heute erstaunt, wie dich die Leute trotzdem noch erkennen.
Trotz was? Trotz einer grösseren Nase?
Und das ist das, was du wahrscheinlich geschätzt hast.
Ich habe gemerkt, was ihr da in den Aufbau. Eben, und das Unternehmerische, was mich schon auch immer interessiert hat. Ich meine, ich habe, wie gesagt, mit 16 Jahren angefangen, Handys zu dealen oder weiss ich was, oder eine Partnerschaft. Ich habe mit der Todi Götz mit 16 den ersten DKNY-Vertrag für die Videogang 10K irgendwie reingeholt und schon gedacht, das fasziniert mich einfach, das Dealen, das Business. Machen wir ja mit dem Restaurant auch. Wir sind nicht einfach ein herkömmliches Restaurant, wir sind eine Erlebnisgastronomie, wo man vermarktet, wo man Partner an Bord haben, wo man versucht, mit verschiedenen Partnern groß zu werden, Feriendestinationen können.
Das habe ich von dir gelernt, so. Das kann man sagen.
Und ich bin ja zuerst mit jemand anderem aus der Geschäftsleitung von Klaus sehr eng befreundet gewesen und habe eigentlich so Visionen gehabt, mit dieser Person etwas in die Richtung zu machen. Und dann durch Umstände, dass das dann so ein bisschen auseinandergegangen ist und dann ich dich besser kennengelernt habe, habe ich eigentlich gemerkt, was du eigentlich für ein Sich bist und was du eigentlich drauf hast. Und ich finde schon, wenn
Delegieren.
So...
Delegieren.
Mega gut. Du machst das. Eben, neue Gesichter aufbauen. Nein, aber... und lustigerweise haben wir uns die Komplimente haben wir uns auch erst an den Ring knallen, wenn wir einen in den Tee haben. Aber ich glaube, das ist auch ein guter Moment, um zu sagen, wir haben schon oft über den Oli und über den Geschäftsführer und weiss ich was geredet. Und wir haben doch in den 10 Jahren, die wir uns jetzt kennen, eine rechte Entwicklung durchgemacht. Bist zu einem sehr engen Freund geworden. Und ich finde es noch speziell, dass, obwohl wir können auch streiten miteinander und obwohl wir schon sehr viele Diskussionen hatten und auch vielleicht mal 2-3 Tage nichts mehr voneinander wissen oder vielleicht längere Zeit, am Schluss haben wir doch, auch jetzt mit dem Podcast, den wir jetzt zusammen machen mit unserer Firma und anderen coolen Projekten, haben wir es doch irgendwie so ein bisschen angebracht, einen Umgang miteinander zu finden, wo wir zusammen in die Ferien gehen können, dann wieder mal ein bisschen nichts voneinander hören, dann um 2 Uhr morgens anrufen, wenn es ein Problem gibt, dann in der Klinik gehen besuchen, Krisen bewältigen, dann wieder neue Business-Ideen, dann nein, das machen wir lieber nicht, dann wieder Tränen da, dann wieder Freundschaft dort. Und das ist... Nach all diesen Jahren trotzdem noch da sind. Ich meine, wir sind jetzt im 6. Jahr Gondelgärtli und das ist ein Projekt, das, glaube ich, nicht viele Partnerschaften so im Geschäftsbereich wieder aushalten. Irgendwann kommt es zu einem Streit und irgendwann explodiert es und irgendwann mal wird man wirklich nichts mehr vom anderen wissen. Und bei uns heisst es immer wieder Jahr für Jahr wie ein neues Business aus dem Boden stampfen. Neues Personal anstellen, neue Ideen generieren, wie das Problem, dort
schon. Das sagt er immer.
Und irgendwie
klappt es. Ich sag's dir doch immer. Und für das läuft es doch sensationell. Und
hör auf, so viel Sorgen machen.
Ja, entspann dich mal. Bist du mal ein bisschen entspannt? Aber der Jonsch kann, glaube ich, einfach nicht komplett entspannen.
Und jetzt haben wir die zweite Staffel Spaghetti mit Ketchup und Käse.
Congratulations.
An dich.
Ich habe dich ja ein bisschen zwingen, dass du es machst. Ich habe ja am Anfang ein bisschen mehr mitwirken, bis ich gemerkt habe, oh nein, das ist mir auch schon wieder viel zu umständlich.
Was? Ich muss am Montagmorgen einen Schlüssel bringen? Nein, das geht gar nicht.
Jago, kannst du es tun?
Ja, ich gehe jetzt wieder Werdinsel, ich gehe FKK machen. So.
Das mache ich nicht.
Das ist, glaube ich, ein anderer Angestellter. Ja. Ich bewundere das auch. Können sagen, nein, das mache ich jetzt eben nicht. Und vielleicht könnte ich dort noch 2-3 Franken dazu verdienen. Aber mir ist es mehr wert, ein Buch
das lesen ist
oder gehen auf Ägypten.
Das ist mir ganz wichtig. Und ich glaube, das bringt auch ganz viel Entspanntheit. Mir ist meine Zeit extrem wichtig. Und ich will Sachen machen, die ich gerne mache. Wir sind nicht unendlich auf dieser Welt. Und ich will noch ganz viel von der. Ich reise sehr gerne. Ich mache jetzt in Kolumbien noch ein Business. Ja, wenn ich 2-3 Franken mehr auf dem Konto habe am Ende des Tages, aber dafür die Zeit von mir drauf geht, dann ist es mir das nicht wert.
Und vor allem, es kostet Gesundheit am Schluss. Genau. Das haben wir, glaube ich, gelernt. Und ich hoffe auf
gesunde,
weitere, gesunde Freundschaft, Geschäftspartnerschaft, weil du hast hure, ich habe es geschrieben auf unserer Website, einer von der krassen Wiffen Jungunternehmer.
In so jung auch nicht mehr leider.
Nicht mehr so jung, aber wenn man sieht, was du noch in deiner Studienzeit da mit dem Klaus oder Longstoss hast können auf die Beine stellen, dann Restaurant probieren, Hotel probieren, Fail, aufstehen, Maul abwischen, weitermachen, trotzdem 9 Monate später ein Restaurantprojekt, das jetzt super sensationell fliegt. Sagen, hey, ich sehe ein Potenzial in jemand anderem. Ich pushe dich rein, mache den Podcast, ich unterstütze dich dabei. Du bist Co-Produzent von dieser Spaghetti mit Ketchup
und Käse. Es war nicht so ganz verkehrt, gewesen, dass der Jonsch wieder ans Mikrofon kommt. Darum war ich nervös. Gewesen. Ich kenne dich sehr gut und wir können sehr gut miteinander diskutieren. Aber am Mikrofon gibt es, glaube ich, fast keinen wie dich. Und darum ist es auch richtig, dich zu pushen, dass du den Podcast machst.
Der Roger Schawinski hat damals am Schluss von seinen Talks gesagt, ich mache einen Halbsatz und du musst ihn beenden. Und der letzte war immer, und am Schluss von dieser Sendung fühle ich mich
sensationell.
Spaghetti mit Ketchup und Käse. Niemand hat es mehr verdient
Danke. Als
du.
Ich freue mich auf den Käse.
Ich freue mich, den Snack mit dir irgendwann einmal noch. Wir könnten ja wieder mal ein kleines Stürzchen mitnehmen. Zusammen haben wir nie richtig so ein Stürzchen gehabt.
Das ist gut, also auf den nächsten Sturz. Einen.
Danke für alles, Oli. Danke vor allem auch für deine Offenheit und für dein wahre Ich, den Mut muss man auch haben, das der Weltöffentlichkeit zu präsentieren und zu geben. Und liebe Grüße nochmal unseren Eltern, ja, die das mit
Ciao.
Tschüss!